nochmal herzlich willkommen im neuen Jahr, für alle, die wir noch nicht gesehen haben.
Und zum dritten Block der Veranstaltung. Ja, wir haben ganz am Anfang schon gesagt, wir möchten in welchen Buch werden, so drei Themenbereiche, die euch jetzt nochmal herangemalt. Wir haben irgendwie gesagt, irgendwo muss man anfangen, hat der Chef gesagt, und am besten fängt man dann mit dem kalten Wasser an, springt ins Recht. Dann haben wir zu unter missmutigen Äußerungen eine ganze Menge Ökonomie gemacht. Ja. Und jetzt kommt also der dritte Teil, wo es dann eben darum geht, ja, was heißt das jetzt eigentlich in dem ökonomischen Kram, den man so gemacht hat, endlich für politische Entscheidungen im weitesten Sinne. Ja, und das alles natürlich nicht irgendwie ganz allgemein, sondern schon immer in Bezug auf Informatik, weil ich bin Informatiker, wir sind in diesem Buch halt auch alle Informatiker hier. Also immer mit, was heißt das eigentlich in Informatik oder was gibt es da für Bezüge zu Informatik? Politik heißt immer oder heißt oftmals ja, die Rolle des Staates in einem bestimmten Kontext. Deswegen steht hier also auch drüber Staat und Regulierung 1. Matthias wird beim nächsten Mal eine andere Vorlesung machen, wo es auch um Staat und Regulierung geht aus einer anderen Perspektive. Heute also am Beispiel Datenschutz. Ganz zum Anfang mal, wenn es schon so wenig sind, dann nutzen wir es auch. Von jedem Mal bitte eine Wortmeldung ganz aus dem hohen Bauch aus, was fällt ein Stichwort zum Thema Datenschutz ein?
Vorratsdatenspeicherung.
Personenbezogene Daten.
Schützenswert.
Privatsphäre. Ich passe beim Datenschutz, okay. Überstehungskonzept. Egal, weiter.
Verlorene CDs.
Verlorene CDs, ein Heidelfinger-Leser, ja, weiter.
Kfz-Datenspeicherung.
Bitte?
Kfz-Datenspeicherung.
Also Mautdaten und so weiter.
Die
ja, okay. Gut. Einer hat sich noch eben sich davon geschlichen.
Ja.
Ein Wort, was dir einfällt zum Thema Datenschutz. Ganz spontan.
Bundestrojaner.
Bundestrojaner, ja. Weiter?
Linux. Speicher, was nötig ist.
Aha. Wow.
Wow.
Streber. Bitte?
Ja, ein Meeting, ich habe vergessen, gestern zweites Zoll Wasser und der Schäuble, der braucht die Information der Selbstbestimmung sei nicht das Recht, selbst zu bestimmen, was gespeichert wird, sondern nur informiert zu sein, was man über eingespeichert wird.
Okay, können wir also behalte es nochmal, kommen rein oder so, okay? Weiter?
Zugangsdaten?
Hatten wir schon
Zugangsdaten.
Ach, Zugangsdaten, okay. Hier vorne noch welche nachgekommen?
Ja, was ist die Frage?
Irgendwas, was dir spontan einfällt zum Thema Datenschutz. Irgendein Wort.
Datenschutz ist Täterschutz.
Datenschutz ist Täterschutz, ja. Haben wir dich schon?
Ja,
spontan. Okay. Du auch noch? Was fällt dir spontan zum Thema Datenschutz ein? Ein Wort? Okay, Geheimnis. Geheimnis. Wir haben jetzt, glaube ich, eine ganze Menge Dinge gehört, die wirklich aus einer ganz, ganz aktuellen Diskussion sind. Die ganze Sache um Sicherheitspolitik, Vorratsdatenspeicherung, Datenschutz, Täterschutz. Also wirklich, wer sich mit Datenschutz beschäftigt, ist zutiefst begeistert darüber, dass wieder eine Diskussion zu dem Thema stattfindet. Und zwar auf breiter Ebene. Ja? Also, dass der Spiegel so ein Thema aufgreift und einen zweiseitigen Artikel über sowas schreibt, das war lange nicht so. Ja, also von daher ist es schon interessant zu bemerken, dass es da im Moment offensichtlich eine Diskussion gibt, die in dieser Öffentlichkeit auch unter Nicht-Informatikern, das muss man ja auch bedenken, es gibt ja auch andere Menschen auf dieser Welt, einfach lange Jahre so nicht, überhaupt nicht wahrgenommen wurde. Ja? Auf der anderen Seite hat es aber auch den Effekt, dass es in vielen Bereichen unheimlich aufgeregt ist im Moment in Diskussionen. Also man findet, man hört sehr, sehr viel auch polemische Dinge. Es ist ein super Thema für politische Talkshows, da sind die Leute wirklich in die Fetzen kriegen. Das macht es allerdings dann wieder nicht ganz einfach, irgendwie
an meinen nüchternen Blick irgendwo drauf zu kriegen und sagen, erstmal, worum geht's da eigentlich? Ohne jetzt vielleicht ganz aufgeregt zu sein. Ich habe auch mehrmals irgendwie nach vorne so schon gesagt, ich möchte eigentlich nicht so gerne, dass jemand irgendwie dieses Wort Datenschutz in den Mund nimmt, bevor er es merkt, so einfach weil die Gefahr da ist, über das Ziel hinauszuschießen, ohne eigentlich mal richtig gehört zu haben, worum es geht. Ja. Mag sein, dass ich da mit einzelnen Leuten, die wissen, was ist, was in der Selbstbestimmung ist, irgendwie Unrecht getan habe, aber einfach, es verleitet einfach auch dazu, dann meine Meinung zu haben und diese Meinung auch kundzutun, aber in vielen Fällen ist es eben auch eine Meinung. Ich habe mich dagegen entschieden, diese ganzen Geschichten um den Herrn Schäuble und die Diskussion, die daran anschließt, wirklich jetzt zur Grundlage der Veranstaltung zu machen. Ich werde ganz kurz noch drauf kommen an ein, zwei Stellen. Aber anfangen möchte ich hiermit. Ich denke, jetzt wird auch, ja, sich einmal oder nicht auch mit keiner Art bei dir gesagt. Das wäre vor zwei Jahren noch ganz anders gewesen. Wer erinnert sich daran oder wer hat es mitgekriegt, wo da das Problem war und immer noch ist? Ja, also wenn hier steht irgendwie RFID-Kontrolle gegen Viagra-Fälschung, dann steht hier was von Spy-Chips, irgendwie so in Philadelphia mit so einem Chip. Ich weiß nicht, ob der andere Studentenausweis einen Chip hat. Aber worum ging es hier? Also genau hier, was fällt einem mal ein? Ja. Naja, der Gedanke dahinter ist, so ein Tag lässt sich nicht einfach irgendwie mit einem Farblaser ausdrucken. Das ist vielleicht schwerer zu fälschen und deswegen fälschungssicherer. Hast du irgendwie mehr? Ja, also worum ging es, nee, inhaltlich, worum ging es hier, also was war so hier irgendwie?
Das
Bei Philadelphia da oben, bei RFID, also was war eigentlich die große Diskussion um RFID?
Ja, dass ohne dass mitkriege Daten ausgelesen werden können, weil das eine Gefahr beigetragen.
Genau. Und
nur durch die Gegenwart.
Gab es also wirklich
eine Personalausweisnummer irgendwo drin,
wobei die Geschichte mit dem Personalausweis und dem Pass ein bisschen später kam. Also die ganze genau. Ja, ja. Also die ganze lange Zeit war dieser Metro Future Store wirklich total präsent und hat die Diskussion um Datenschutz wirklich bestimmt. Ja, es ging eigentlich um im Datenschutz um kaum etwas anderes in der öffentlichen Diskussion als um RFID und insbesondere um das, was die Metro da eigentlich macht. Ja? Die hat also irgendwie irgendwo im Rheingang, glaube ich, so einen extra Markt aufgebaut. Ja. Also einen ganz normalen Supermarkt. Und hat den aber, sagen wir mal, auf Future getrimmt. Hat also irgendwie alle möglichen Technologien da eingesetzt. Ich zeige es auch gleich nochmal. Um irgendwie zu gucken, wie könnte Einkaufen in der Zukunft aussehen, wie wird das von den Kunden akzeptiert, was wird nicht akzeptiert. Also wirklich so ein Real-Life-Testbed. Ja. Und die haben eben auch einige Produktgüter, also einige Produkte, zum Beispiel den Frischkäse oder irgendwelche Radiergängen, mit RFIDs bestückt und dann ging da ein großer Aufschrei durch die. Dann gab es noch eine extra Kundenkarte für diesen Laden und dann merkte man auch immer eine große Aufregung, dass auch in dieser Karte so ein RFID-Chip drin ist. Es war also wirklich eine heiße Diskussion. Alles um diesen Metro Future Store und die Initiative drumherum. Die bekundete Absicht der Metro war aber, naja, wir wollen also mit modernen Technologien noch besser im Kundenservice werden, wollen unsere Kunden noch besser ihre Wünsche erfüllen, ja, und einfach ja, die Bedürfnisse noch besser als bisher irgendwie befriedigen zu können. Ja, wie das ausgesehen hat, was sich die Metro dann vorgestellt hat, das zeige ich jetzt gleich mal. Das ist interessant. Ja, bitte.
Das ist nicht so dieser Wunschbrauch, wenn es im Internet hat, dass man so in den Laden reingeht und so eine Tüte reinschmeißt und dann Genau. Richtig.
Ohne
Warteschlange an der Kasse, ohne irgendwie den ganzen Scheiß jeden Frischkäse aufs Band packen zu müssen und hinterher wieder einportieren. Ja, genau. Also das ist die Idee, das ist so eine der Ideen dahinter. Also irgendwie die Kasse, die ja mich einmal nur durchfahren lässt, dann weißt du schon, was ich mache. Es gab noch ein paar andere Ideen. Diese Future Store Initiative hat dazu sogar super Filme, also keine Filme ins Netz gestellt, was sie sich so vorgestellt, um so Szenarien auch zu zeigen und die Internetbesucher also davon zu überzeugen, was das alles für tolle Sachen sind. Einen Film, den ich seinerzeit gefunden habe, findet man heute nicht mehr auf der Website. Die anderen findet man noch. Einen findet man nicht mehr. Und das ist der, den ich gleich zeige. Ich möchte euch mal dazu animieren, den Film zu gucken, zu überlegen, was habt ihr in der Veranstaltung schon gehört und was könnte der Grund dafür sein, dass du mir so diesen Film wieder weggenommen hast. Dauert nicht so lange, dauert keine eineinhalb Stunden. Ja, also da kommt ein Frau in den Shop und sagt, ich habe um meinen Einkauf serviert Müsli.
Es ist dann irgendwie eine leichte, sphärische Musik dahinter. Ja,
nein, nein.
Die Navigation würde zu sehr unfair führen. Das stört ja auch so mal auf. Hm.
Klar, das ist dann auch ein bisschen überholt mit den Scannen, aber so war das Video natürlich da. Ne? Ich scanne jetzt ein.
Bedenklich, das ist ein großes Video.
Bitte?
Bedenklich und
interessant, dass es interessant, dass es eine Frau ist, die die Müsli und den Kaffee und so weiter einkauft, ja? Bitte?
So vor die Frau nicht nur einkaufen, oder?
Also ich gehe auch einkaufen, ne?
War da nicht was mit dem Preis? War da nicht 1,59 und als jeder Vorschlag 1,59?
Ein Special Price. Ja.
Kundenbezogener Preis.
Bitte?
Kundenbezogener
Preis. Ja, richtig. Also, wer auch, wenn ich auch, also die ist da vorbeigegangen, alle Preisschilder waren grün. Und sie schieben da vorbei, und in dem Moment, in dem sie da vorbei schieben, ändert das Preisschild seine Farbe. Achtung, guck mich an. Du, nur du, kriegst jetzt ein Special Offer von mir. Du kannst bei dem Müsli oder was auch immer das war, jetzt 30 Cent sparen.
Also entweder waren da Bewegungsmelder oder wir haben Chips dabei.
Also die Annahme ist irgendwie, dieses, also die hat auf ihrem Einkaufswagen ja dieses kleine Display, das kann man in Wirklichkeit dann abnehmen und anpacken. Und dieses Display erkennt den Kunden, hat dann seine Einkaufsliste, und das Regal erkennt dann auch den Kunden vorbeilaufen. So würde das funktionieren, das war die Vorstellung dahinter.
Kann dann das System irgendwie erkennen, dass das eigentlich wurde, und dann wirklich vorher nur den Kunden selbstgestellt wurde, und dann ein Regal erkennt, das kann man mal erkennen, okay, der Kunde ist ja doch schon dieses Produkt, und okay, machen wir es ein bisschen attraktiver, dann könnte das besser sein.
Ja? So wie Mediamarkt zwischen Weihnachten und Silvester.
Ja, wir machen das sind 20%, aber dafür schlagen wir die neue Mehrwertsteuer drauf.
Ja? Also in der Tat, was ist daran jetzt spannend?
Ja, hier, was ist denn zwei Leute, die mal hinterstehen?
Spezialfall, der erstmal ausgeklammert
ist. Komm, ich schau mal. Da fragen Sie mir, wer kriegt ein Special Offer irgendwie? Also da wird ja eine Ungleichheit geschaffen, irgendwie bei Käufern. Also ich meine, Handel kann man immer, ich meine, wirklich im Supermarkt an der Kasse, irgendwie rund falschen, ob der DLL auf 25 Cent billiger wird. Aber Handel ist jetzt ja nichts Neues. Und wenn ich irgendwie einen Einzelhandelladen was kaufe und der Typ kennt mich irgendwie und finde mich total sympathisch, bin ich da vielleicht auch wahnwillig. Da gibt es eine soziale Ungerechtigkeit. Aber ich sag mal, die basiert irgendwie auf sozialen Kompetenzen, ist vielleicht auch okay. Aber das ist etwas völlig anderes. Da kann man irgendwie, dass ich wichtigen Personen irgendwie den billigere Produkte irgendwie an die. Die wichtig sind für den Laden vielleicht. Da kommt natürlich der Produkttester vorbei, der dann guckt, wie das im Laden so ist. Und wir kommen zu dem Schluss, dass das total billig ist, weil er in dem bevorzugt wird. Also, das ist schon ein komisches Verfahren.
Ja.
Aber wir reden jetzt nicht über die Metro. Also nicht eine Metro.
Es ist keine Metro, sondern der Metro-Konzern hat ja nicht nur die Metro-Cash-and-Carry-Märkte.
Das ist eigentlich überall.
Es ist ein ganz normaler extra Supermarkt, genauso wie Kaiser.
Aber überall ist das, wenn man dann immer Daten speichern kann, was wer gekauft hat, dass man jetzt sagt, wenn du die Menge von Metro kaufst, kriegst du den Rabatt. Das ist ja ganz normal.
Es ist eine Menge Rabatt.
Das unterstützt es ja hier. Das ist ja wunderbar.
Ja, Moment, warum kriegen wir jetzt hier Special Offer?
Nein,
nicht, weil sie 10 Packungen einladen.
Wahrscheinlich 10 Kinder haben jeden Tag irgendwie 20 Kilo davon gekauft.
Irgendwer hat was gesagt. Wie ist denn dazu gekommen, dass du gerade die irgendwie billig in meinem Haus hast?
Weil sie ja wahrscheinlich Sachen hat, entweder die dazu passen oder weil man sieht, dass sie irgendwelche Vorlieben hat, indem man schon die Mühlen machen kann. Könnte natürlich auch daher kommen, dass sie eine gute Karte hat.
Vielleicht muss man nicht von dem Preis der 1 Euro rüber, sondern man nimmt den Körper davon und so könnte man die Steuer dafür umsetzen, dass das jetzt auch das Kaufen bereit wird.
Man könnte es sogar ausprobieren. Irgendwer hat schon gerade von perfide gesagt. Richtig perfide wäre es natürlich, so bei jedem Besuch so 10 Cent höher zu geben, um auszuprobieren, wie viel denn bereit ist zu zahlen. Ja. Oder eben bei jedem 10 Cent runterzugehen, mal gucken, ab wann sie denn dieses etwas teure Toilettenpapier kauft, im Gegensatz zu dem billig werden.
Meine Sache noch, dieser soziale Aspekt. Ach, ich sehe doch, alle bezahlen 1,60 und ich zahle nur 1,30 dafür. Einfach mit. Weil ich bin was Besonderes, die anderen sind alle blöd, zahlen sich nur mit.
Aber die hat doch mal irgendwie am Einkaufsgang so Cereals eingegeben, also Müsli. Und dann ist die halt direkt drinnen geworden. Also insofern denke ich, dass es halt so irgendwie vom Wagen her auskommt.
Also der Wagen hat irgendwie ihre Einkaufsliste gehabt und hat ihr dann gesagt, wo stehen die verschiedenen Müsli frei. Für dieses Müsli, das nicht das einzige ist, hat sie dann besonders was. Ja, also mal davon abgesehen, dass so Aspekte wie ich stöber mal im Laden hin und her, dann irgendwie so angehen.
Das ist total illegal, weil das Müsli-Hersteller muss ich nur sagen, jedes Produkt, was ich verkaufe, wird jedem anderen Produkt 10 Cent billiger als ein anderen. Meistens sind Produkte gleich teuer. Dabei wahrscheinlich auch mal Kilo sowieso Knorren, Magie, fertig, Fettprodukte unterscheiden sich.
Von Zucker oder Kilo Zucker?
Oder auch Bierkäste,
ja.
Aber das ist halt total billig, als sagen wir, Bildburger Hersteller zu sagen, irgendwie meine Kästen sind alle Euro billiger und dann wird genau nicht gekauft, weil die Euro billiger sind. Und das ist so viel billiger, als ein Gewerbes auszusehen.
Ja.
Und man kann Kunden beeinflussen, was sie kauft, das
ist halt gut. Aber das kannst du so, also. Könntest du auch so der eingehen und sagen, guck mal, hier gibt es ja so ein Ziel und sieht mal zu, dass meine Kästen immer ein Euro billiger sind. Das ist immer
ja.
Das ist
Aktionen im System.
Ja.
Preisaktionen zu suchen.
Nicht, dass es nicht auch kacke wäre.
Also vielleicht noch eine letzte Meldung und dann
machen wir. Man könnte die Frage auch die Leute vielleicht gezielt andere Wege fahren lassen, oder? Also wenn man sie irgendwo vorbei haben will, wie jetzt immer das bei der Sand steht, wenn man losrennen will oder so, dann könnte die Wege einfach da lang vorbei.
An den Aktionskästen, die an jeder Supermarkt
wechseln. Der Weg wird so berechnet, dass sie ja überall wirklich vorbeikommen und nicht irgendwelche Ecken auslassen müssen.
Ja, also, behalt mal, ich habe jetzt gesagt, den einen gemacht. Ja, wo ist also das Problem? Ich glaube, es gibt eine ganze Menge Probleme. Das erste wäre so, naja, Bildung von Kundenprofilen. Also das ist so eine Frau, die kauft immer ihr Vollkornmüsli und dann kauft sie auch noch irgendwie Snacks, also hat sie wohl ein Kind. Man kann personalisierte Werbung machen, ja, das haben wir gesehen. Also nur du kriegst jetzt, weil du irgendwie Müsli-Esser bist, oder weil du immer Multivitamintabletten hast, nimm doch mal dieses neue Öko-Gesundheitsmüsli oder so. Man kann also mit der Werbung Leute gezielt ansprechen. Da ist das jetzt noch, sagen wir mal, bescheiden gegen. Man kann sich das jetzt mal vorstellen, was passiert, wenn zwei junge Männer durch, gemeinsam durch so einen Laden durchgehen, die immer gemeinsam auftauchen und dann irgendwie am Regal für Kondome vorbeigehen. Es ist nicht immer nur Müsli. Ne? Es kann auch echt heikel werden, was personalisiert werden. Personalisierte Angebote natürlich immer das Gleiche. Worauf ich eben hinaus wollte, war die Preisdiskriminierung. Und das war schon was mit den verschiedenen Angeboten. Man könnte ja auch feststellen, das ist ein sehr solventer Kunde, der zahlt dann mehr. Ja? Also es ist ja nicht nur so, dass er irgendwer Rabatt gekriegt, sondern dass jemand mehr kriegt. Ja? Das heißt, da wird zwischen verschiedenen Kunden unterschieden, die kriegen einen unterschiedlichen Preis. Und zwar nach einem wohldefinierten Algorithmus.
Ja. Das ist nicht ganz sozial. Das müssen die armen Leute, die sich nicht viel leisten können, nicht so viel dafür ausgeben, wie die, die etwas mehr haben.
Ja, das ist ganz sozial. Möglicherweise. weil auch Leute etwas, also, wir erinnern uns an das Beispiel, dieses klassische Ökonomiebeispiel, es gibt immer einen, der ist immer ganz viel bereit zu zahlen, dann gibt es immer weniger. Also, die Leute sind dann immer bereit, immer weniger zu zahlen. Ja? Wenn man jetzt einen Preis mit der Software zum Beispiel hatten wir das sind die Microsoft Word und Microsoft Excel mal enthalten, wenn man so einen Preis festlegt, ja, also was weiß ich, 1,89 € für das Müsli, dann gibt es ein paar Kunden, die werden eigentlich auch bereit, 3 € zu zahlen, die kaufen die das natürlich. Es gibt auch ein paar Kunden, die wenn die nur 1,40 werden, die kaufen das Müsli.
Ja, das ist ja noch ein Zeiteffekt, wenn ich vorstelle, dass es durch den gesamten Einzelhandel durchziehen würde, dass Geld von so einem so wert wäre. Und wenn ich jetzt ein besonders verwerteter Mensch bin, weil ich 30.000 € im Monat verdiene, wenn ich was aber als 100.000 gibt, wie viele jüngste Menschen wie, dann ist mein Geld effektiv weniger wert für mich.
Ja. Und dann sieht man wieder nicht relativ ein. Also,
das ist ein ganz großer Unterschied.
Ja. Also, klar, das wäre dann der Effekt davon. Dass man irgendwie sagt, das ist ein Premium-Kunde und das ist ein Student, der gibt mir die Studentenversion des Müsli. Ja,
das ist alles schön
komponiert. Was hätte das für einen Effekt? Also, wenn ich jetzt sowas sage, wenn ich jetzt die Müsli-Preise nicht irgendwie einen Müsli-Preis habe, sondern ganz viele. Ja, das ist klassische Preisdiskriminierung.
Ja, das hat den Effekt, dass ich direkt an Kunden, den Beispiel an der Kunden kann, dass ich weiß, der wird im Gegenteil bezahlen, weil so was gerennt er immer hoch zu sein.
Ja, aber das muss ja nicht so.
Was ist der grundsätzliche Effekt von Preisdiskriminierung? Warum macht die
Mikro sowas?
Warum macht die Mikro Preisdiskriminierung?
Möglichst viel von der Kaufkraft von einem Produkt abschätzen kann.
Also das ist ein
Maximum. Ja.
Ersetze Kaufkraft durch? Wohlstand. Ja. Also der Effekt ist, also neben der Tatsache, dass sich auch Leute, die sich dieses Müsli sonst nicht leisten könnten, die das Müsli unter Umständen kaufen, dass dieser ganze Bereich an Glück oder was weiß ich, den sonst der Mensch mit 30.000 € Monatsgehalt übrig hätte, der landet komplett oder landet zu weitaus größeren Teil von
mir.
Ja, lass das Wort Glück raus. Ich weiß nur, dass man. Nimm Wohlstand. Wohlgemerkt, man muss aufpassen, dass man das hier nicht immer, das ist eine Sache, die ist vielleicht auch untergegangen, das ist nicht immer nur monetär. Ja. Es kann ja auch sein, dass ihr einfach dieses Müsli verdammt lecker findet. Ja? Und deswegen unheimlich, also viel gefühlten Wert diesem Müsli beimesse, den ich nur eben irgendwie in der Einheit Euro oder Dollar bemesse. Ja? Also es geht ja nicht immer wirklich um real vorhandenes Geld, sondern dann muss man das Geld immer als Einheit nehmen.
Ja, weil wenn dann nicht immer so den Leuten so
natürlich nicht. Die Metro nicht. Das ist klar. Aber irgendwie, also dieses Ding hier oben, das ist ja nicht immer um den Geld, das kann ja auch irgendwie sein. Ich finde das ein bisschen super lecker und freue mich, ein cooler Gegner, dass es ein Müsli ist.
Organisation klar, dass es theoretisch, nur theoretisch und praktisch aber auch auf keinen Fall funktionieren kann. Es sei denn, alle Einzelhändler und alle machen das nach dem Prinzip.
Ja, also die Frage, also das ist natürlich, also zum einen, klar, es entweder funktioniert nur, wenn alle machen, oder wenn man bedenkt, ja, ich bin auf dem Dorf, der Laden ein Kilometer von mir zu Hause, der macht das, und damit ich nicht preisdiskriminiert werde, müsste ich jetzt 20 Kilometer fahren. Oder nicht nur in Berlin, nicht nur vor die Haustür gehen, sondern zwei S-Bahn-Stationen mal fahren. Ja, dann überlege ich mir auch lieber, ob ich doch 10% mehr ausgebe, aber dafür nicht weit fahren. Also das ist immer so ein, klar, das ist jetzt nur eine idealisierte Erklärung dafür, was das so ungefähr ist. Ja, natürlich kann man auch überlegen, man könnte jetzt ja irgendeinen Arbeitslosen da reinschicken, der kriegt das Müsli ganz billig und verkauft mir das. Ja, also das ist schon nicht ganz so einfach, wie das hier immer aussieht, aber so in der Tendenz ist es zumindest sehr gut. Ja, nicht jeder will irgendwelche Arbeitslosen da reinschicken. Nur zum Einkaufen.
Ja! Ja, aber wenn du das nicht genug machst, dann hast du
Also nur so ein temporärer Zeitarbeitsjob. Ja, also auf jeden Fall irgendwie dieser Begriff Preisdiskriminierung, nur um den nochmal wieder vorzukramen, der spielt da auch mit rein. Naja, und ganz generell irgendwie so ergehen an die Kunde, ich möchte vielleicht auch nicht wissen, dass sie irgendwie, also dass die speichern, ich möchte nicht, dass die speichern, wie viel Müsli ich esse oder wie viele ungesunde Sachen ich irgendwie, wie viele Whiskyflaschen ich in der Woche einkaufe.
Ja. Aber das ist ja gerade praktisch, man kann das dann nicht irgendwie an den Krankenversicherungen gleich weiterleiten und die erhöhen die Beiträge.
Richtig! Klar, Kooperationsvertrag zwischen den Kaisers und den gesetzlichen Kassen.
Irgendjemand mit einem langen Messer ermordet wurde, irgendwie kann man halt irgendwie auch schnell nachgucken, wer überhaupt ein langes Messer besitzt.
Ja.
Abgespeichert hat, wer
genau. Genau. Also, das sind alles so Überlegungen, die sind auch gar nicht so weit hergeholt. Bei Autoversicherungen, die Idee gibt es, dass ein Auto, registriert, wie schnell man wo fährt, wie riskant man fährt, wie schnell man um Kurven fährt. Und dass sich in Abhängigkeit von der Fahrweise auf monatlicher Basis der Versicherungstarif anpasst.
Sie haben kein Geld.
Sehr geehrter Herr Faller, wir teilen hiermit mit, dass Sie aufgrund Ihrer im letzten Monat extrem riskanten Fahrweise jetzt leider den doppelten Versicherungsbeitrag für Ihr Auto zahlen. Und das macht das Auto auch. Also ich weiß nicht, dass es sowas grundsätzlich gibt, genau, ich weiß aber nicht, in welcher Breite das wirklich schon gemacht wird. Also das ist schon eine interessante Sache, ne?
Große Klasse, dass die nächste Mal vorsichtiger und fest wird, nicht immer so. Es hat nicht nur, also gerade beim Auto, als ich weiß nicht, welche Fahrradfahrer in Berlin ist, in der Innenstadt.
Ja.
Ja, das muss
dann
auch über Fahrradfahrer
reden. Ja,
das
ist auch ein
Fahrradfahrer. Also, ich an der Stelle nicht so, dass es hier geht, aber es ist schon so, dass
bei mir. Da ganz hinten, dann hier vorne und dann Kai und dann.
Das ist weit lang. Erstmal ein
Grundprofil.
Dieses Grundprofil der wilden Gläser, das gibt es ja alles schon. Die Leute sind alle auf diese Schnäppchen, die auf diese Punkte, die Jäger mit dem Kälteproblem und was auch. Alles vorhanden. Und das Zweite ist, dieser Arbeiter, die wir alle, also ich verstehe das gar nicht so wirklich, weil ich finde einen Sonntagsfahrer, der sehr wenig fährt, dass er viel mehr zu sehen bezahlt, als wenn er sehr viel fährt, was der andere so in Deutschland. Weil, du hast meinen sechsten Unfall nicht gebraucht haben, sondern ich hatte, weil ich niemals schuld, bin immer langsam gefahren, hab schon zweimal auf den Sinn und vorher
eingebracht. Also, klar.
Ich war ein 18-Jähriger, der dachte, man kann das schon. Jetzt hat er gewöhnt, dass er mir den Rennen zu machen, weil er hat. Dann war irgendwie einer aus der Seitenstraße aufgefahren, weil der irgendwie auch nicht so oft fährt und übersehen ist, dass es ein rechts von links Kreuzung war. Und so weiter und so fort. Also, da sieht man schon so die 5000 Kilometer
jetzt
und
50.000. Also, klar.
Das müsste ja nicht nur die Payback-Karte oder so sein, weil der EC-Karte ist.
Komm, ganz
okay. Ja, das freut ja dann eher gar keinen so als die.
Nein, keine Ahnung. Keine?
Ich hab noch eine Frage an euch.
Stellt euch den Krankenversicherung vor, die für euch, bevor ihr euch versichert, ein sehr detailliertes Profil vorhanden, die genau ermitteln kann, welches Risiko ihr habt, dass ihr krank werdet, dass ihr irgendwie, dass euch ein Raucherbein abfällt oder so. Und danach die Beiträge ermittelt, diese Krankenversicherung, die ihr Gewinn macht, würdet ihr euch bei dieser Krankenversicherung versichern?
Das ist bei der privaten ist es auch.
Bei den privaten ist es so, die sind sogar günstiger
als die sind noch nicht so gut, wie ich sie brauche. Stell dir vor, ihr könnt es perfekt. Sie wissen genau, wie viel kosten sie in den nächsten 20 Jahren.
Ich frage mich, was meinst du, sie günstiger, ja, solange wie du noch gesund bist, aber sei mal irgendwie mal schwer. Und was meinst du, wie deine Beiträge
sind? Naja, man muss gucken, also, günstiger. Familienversicherung ist natürlich keine gesetzlichen Pflegeberater, weil der Partner ist versichert, seit er zwei bis zu
Genau, das ist nämlich der Punkt. Das hätte ich jetzt mir auch noch sagen wollen. Wir haben nicht abgesprochen. Aber das ist eine ganz interessante Überlegung. Wenn nämlich jeder genau sein Risiko zahlt und diese Versicherung auch noch Gewinn machen würde, wollen, dann wäre ich ja schön blöd, wenn ich mich bei den Versicherungen versichern würde, weil ich dann ja genauso selbst das ansparen könnte. So die Überlegung. Es sei denn, ich will mich auch absichern, dass für den Fall, dass mir morgen was passiert. Und ich noch keine Zeit habe, das anzusparen. Ja? Aber
es hat auch mal jemand in wissenschaftlicher Form aufgeschrieben und gesagt, wenn die Versicherer zu viel Informationen über die Versicherten haben, kriegt der Markt zusammen. Die Versicherung.
Aber, also, darf ich Ihnen abbrechen, weil das Problem an so einer Datenschutzvorlesung ist, dass man da ein ganzes Semester damit füllen kann und nicht irgendwie verbringen muss, kann man wirklich. Also, es gibt ein Seminar bei uns immer, und also, das macht der Professor Garke, der auch mit Wiener Datenschutzbeauftragter, macht im Jahr einmal ein Seminar und eine integrierte Veranstaltung, jeweils Sommer und Winter. Da kann man unheimlich viel drüber machen, prinzipiell zu viel tun. Das Wichtigste, ja. Deswegen muss ich hier noch kurz abschneiden. Ganz abstrakt heißt es, mit dem Arbeiten, der Fall, den wir da eben hatten, das ist, es gibt ja irgendwie technische Artefakte, ja, also da hat die Elektrotechnik irgendwie zusammen mit der Informatik ein bisschen was ausgedacht, immer weiter miniaturisiert, standardisiert, und irgendwann gibt es da Voraussetzungen, die anders sind als vorher, und die ermöglichen bestimmte Dinge. Zum Beispiel, dass ich irgendwie zu ziemlich geringen Kosten Kundenprofile machen kann, dass ich irgendwie intelligente Schilder habe und so weiter und so fort. Dass unheimlich viel in irgendwelchen Datenbanken abgelegt wird. Und dass praktisch irgendwie so ein Datenschatten zu jeder Person existiert. Vielleicht auch sogar mehrere Datenschatten, nämlich einer beim Staat und einer beim Metro-Konzern und einer im Parship-Quelle-Konzern. So, was heißt das, wenn wir Bilder malen wollen? Das ist mein Datenschatz. Ja? Ich habe einen Namen, ich habe ein Geschlecht, irgendwann bin ich bestimmt auch geboren. Das haben wir mal versucht rauszukriegen, was hier dann so für eine Zahl stehen würde. Das könntet ihr sogar rauskriegen, wenn ihr das wissen wollt, und dann ich euch erzähle. Bitte? Genau. Und ich habe sicherlich auch irgendwas. Und Preferred Drinker, also was ich gerne trinke. Ja. Das könnte vielleicht in einem Rahmen interessant sein, was da jetzt in diesem Feld für einen Eintrag drinsteht. Ich werde noch ein paar andere Dinge davon da machen. So, und durch das, also wenn Technik die Voraussetzungen ändert, dann heißt es, irgendwie, wir haben es vor Weihnachten gehört, so diese Entität Code, Architektur, Technik, wie auch immer man das nennt, wirkt also auf diesen Datenschatten und das, was mit dem Datenschatten passiert, irgendwie ein. Ja? Also hat eine Wirkung auf das Problem, was in dem Raum steht. In diesem Fall, durch Veränderungen der Technik, wird das Generieren von Datenschatten einfach viel einfacher, viel billiger. Und deswegen viel wahrscheinlicher und viel häufiger. Ja? Frage? Wenn Kunden irgendwie Herren ihrer Daten bleiben sollen, so wie wir es eben hatten, also ich möchte vielleicht nicht, dass irgendwie Metro weiß, wie viel ich von ihm und jedem immer einkaufe und so, stellt sich die Frage, wie kriegt man das hin? Ja?
Ja, also jetzt muss ich wissen, wer welche Daten für uns speichert.
Ja.
Muss ich einlegen können, was wie die sind, und dann muss ich die gegebenenfalls auch korrigieren, und richtig zu löschen, was ich
kriege. Ja.
Und dann vielleicht auch noch zu viel.
Ihnen fällt noch was ein, was man da machen könnte? Ja, also immer unter der Annahme, ich weiß, was da passiert, ja?
Generell Warzahlen.
Generell Warzahlen?
Eine Möglichkeit.
Das ist vielleicht auch total schnuppe, weil du brauchst ja nur der Kunde sein, der den Schuh anhat, der jedes Mal, wenn er da ist, das Paar Schuhe anhat, mit der Nummer 384, 7, 6, 5. Und dann ist es total egal, wie dieser Schuh heißt. Okay, aber weiter. Das fällt einfach mal ein. Na ja, aber du sollst es machen können.
Jetzt kannst du es an den Angeben äußern.
Bitte?
Kannst du dann angeben, wenn es um die gehen wird?
Ja.
Ich
versuche
es nach der Unternehmung zu haben.
Wie man es jetzt gehen kann.
Was kann man tun, wenn man irgendwie das hier nicht möchte?
Kreditkarten nehmen, zu unterschiedlichen Orten nehmen, Bar einkaufen, gucken halt, dass man auch selbst sich schützen und sich umkriegt. Bei
irgendwer wäre auf jeden Fall die Frage, außer Kai. Hält euch länger ein bisschen was anderes ein?
Die Chips knacken und umprogrammieren.
Chips knacken und umprogrammieren. RFID-Jammer.
Chips
zerstören, indem man eine Mikrowelle mit abgebauter Tür wirklich umsteckt. Alles möglich. Es gibt kleine Devices, die machen irgendwie jeglichen RFID-Verkehr unmöglich, weil die irgendwie sich als 2 Millionen Tags melden und dann bricht jedes System zusammen. Ja. Also sowas gibt es. Ja.
Das ist ja das nicht mehr legal.
Bitte?
Doch nicht mehr legal, oder? Aber beziehungsweise ist es eine Grauzone.
Ja, das ist auf jeden Fall irgendwie eine Grauzone. Dann können wir natürlich irgendwie der CCC oder dann sagen, das ist irgendwie Notwehr. Ja. Also man kann da irgendwie auf jeden Fall auf technischer Ebene eine ganze Menge überlegen. Man kann auch irgendwie eine Einkaufstasche haben, die von innen so mit Alufolie ausgeschlagen ist. Ja, paradeisischer Käfig, alles
fein. Das ist jetzt individuelle Gegenwehr, Widerstand, wie auch immer.
Naja, das wäre jetzt eine mögliche Arbeitsspiel.
Also man kann jetzt keine dauerhafte Lösung lösen. Man ist halt in 10 Jahren was anderes als RFID. Die Technik ist zuverlässig, gar nicht gut simulieren, natürlich auch noch stärker geworden, oder was auch immer. Da gibt es sicherlich Möglichkeiten geben, so diese individuellen Vollkost- oder Montagesachen,
Diese Blocker, die sind ja eigentlich in Deutschland verboten, meine Handys zu nehmen. Es gibt ein Gerätchen in der Tasche drin, innerhalb von 20 Metern, kein Handy empfangen. Verboten, das ist eine total schöne Lösung. Legen Sie ein da, legen Sie ein Ding rein. So, aber es ist verboten.
Also, aber es gibt eben, ja?
Ich muss sagen, hier auch unterschiedliche Gesetze, die Grundlagen für viele Kommunikationsgeräte nicht verarbeitet geschützt. Aber gut, das große Problem ist, wenn ich nicht mit dieser Gegenwehr irgendwie dass ich nicht verhindere, dass Daten möglich gesammelt werden, oder im besten Fall verhindere, dass die richtigen Daten möglich gesammelt werden, oder umfassen.
Nö,
bei RFID. Ich glaube nicht, dass man überhaupt nicht verhindert ist, dass die Metro irgendwelche Daten statistisch ermittelt, dass die Metro vielleicht irgendeinen kleinen Glitch von irgendwo mal was von mir bekommt, sich dann möglicherweise komplett weiß. Also, man stelle sich jetzt nur vor, ich brauche mal für irgendwie einen Kumpel von mir irgendwie eine Hip-Hop-CD ein, und dann kriege ich. Das ist genau das, was registriert wird, wenn ich zugebombt mit Sonderangeboten für Hip-Hop und Hip-Hop-Klamotten und so. Würde ich noch mehr lernen, als wenn ich das richtig
ja. Okay, letzte Meldung dazu.
Ja, das meinte ihr in Zukunft gesehen, neue Entwicklungen und so weiter und so fort. Ich finde, die Liga muss halt einfach schon jetzt, wo es alles anfängt. Das heißt nur Vorführung von den ganzen Payback-Karten und der ganze Kram. Da muss jeder halt selber wirklich auf diese ganzen Lock-Angebote verzichten und diesen ganzen Kram schon von vornherein weglassen. Dadurch kann die Entwicklung da gar nicht weitergehen.
Ja, das stimmt.
Weil die müssen ja immer erst einen locken, damit man in diese ganze Technik die Datenaufzeichnung einbaut, die sie hat.
Gesetzliche Bestimmungen in Sachen Einkunft, in dem steht eine Information, also nicht, ich kann eine Auskunft einholen, was für mich gespeichert ist, sondern steht zum Beispiel sogar eine Informationspflicht, der Regelkommissar muss mir, wenn er irgendetwas für mich speichert, diese zwei Monate schicken oder sonst was.
Komm ich rein. Okay. Also ich denke, also das, was man hier so mit RFID-Blocker und irgendwelchen Alufolie-Taschen und so sich ausdenken kann, das nennt sich ja Privacy Enhancing Technology, PET. Ja, eine Vokabel wieder zu merken. PET, Privacy Enhancing Technology, haben auf jeden Fall ihre Berechtigung, haben meiner Meinung nach aber ein Problem, was aber irgendwie schon durchgeschimmert ist, nämlich das, naja, das machen halt 4, 5 Informatiker-Freaks, ja, fallen dadurch vielleicht noch ganz besonders auf, aber Oma Kasupri, die kann man nicht mit so einem RFID-Jammer einkaufen schicken. Und da erklärt man auch nicht, warum die sich jetzt irgendwie ihren Einkaufsstoffbeutel mit Alufolie ausschlagen. Dem ist doch egal, genau.
Es gibt natürlich auch die Leute, die genau das wollen. Weil wollen die nicht mit allen Prospekten
umschlagen? Komme ich noch zu. Sehr guter Punkt, komme ich noch zu. Ja? Also ich denke, so Privacy Enhancing Technology sind einfach umständlich, damit man was machen und irgendwie nicht klar, nur was für Geeks und so. Aber vielleicht sind die nicht so richtig Oma-tauglich. Ja? Da gibt es noch eine zweite Möglichkeit, die ja auch schon rumgeschwirrt ist, irgendwie Gesetze. Da gibt es doch bestimmt gesetzliche Regelungen. Datenschutzgesetz, hat jeder schon mal irgendwas gehört. Das ist alles nicht ganz in Ordnung. Ja? Damit wären wir dann schon bei lässigste zweiter Entität. Also zum einen wirkt sich irgendwie Code in die eine wie auch in die andere Richtung, also auch Alufolie ist ja irgendwie ein architekturelles, technisches Mittel, kann sich also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung auf dieses Ding auswirken. Und es gibt Gesetze, die sich da auswirken. Ja? Gesetzliche Regelung. Als erstes kommt man da sicherlich zum Bundesdatenschutzgesetz. Ich habe das leider oben vergessen. Da steht also letztendlich drin, es geht da um den Einzelnen, davor zu beschützen, dass sein Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird. Also da kommt man jetzt auch zu der informationellen Selbstbestimmung langsam hin. Es regelt die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten, ja, unter anderem durch nicht öffentliche Stellen. Also auch durch den Staat, aber eben auch durch nicht öffentliche Stellen. Und im Sinne dieses Gesetzes nicht öffentliche Stellen ist eben alles, was Privatwirtschaft ist. Ja? Also wäre das Bundesdatenschutzgesetz, so wie es in diesen Auszügen hier steht, relevant für den Fall Einkaufen in einem Supermarkt. Ja? Es geht um Privatwirtschaft, es geht um personenbezogene Daten. Offensichtlich ist irgendwie mein Persönlichkeitsrecht irgendwie gefährdet. Und Daten werden natürlich erhoben, verarbeitet und genutzt. Klar, ja, die werden genutzt, indem ich dann irgendwie besondere Angebote kriege. Gut, also gesetzrelevant für das hier betrachtete Problem. Gesetz alleine hat 603. Die echt nicht leicht zu lesen sind. Ja? Verstehen kann man die schon gar nicht und schon gar nicht auf so eine Art und Weise verstehen, dass man sich mit Juristen da irgendwie drüber unterhalten könnte. Will ich euch auch gar nicht antun. Wenn man dieses Gesetz wirklich würde verstehen wollen, ja, dann muss man sich sogar noch einen juristischen Kommentar antun, der liegt bei mir oben rum. Irgendwie drei, vier Leute haben ihn vorhin auch schon gesehen, der hat 1400 Seiten gedruckt auf Bibelpapier. Auf diesem ganz, ganz dünnen Papier. Und dann ist es noch so selber. Ja. Und dann auch irgendwie 100 Seiten wissenschaftliche Apparate mit Quellen verweisen und so. Das können wir euch nicht antun hier. Das muss auch nicht sein. Das muss man als Informatiker auch nicht alles wissen, was da drin steht. Mit den ganzen Randbemerkungen und welche Urteile wann, wie, wo. Ja? Ist auf jeden Fall ganz schön harter Tobak, deswegen, sowas, was wir mal BDSG Stages nennen, also die wichtigsten Punkte auch im BDSG mal ganz kurz angesprochen. Ja? Da stehen also Dinge drin, wie ist das Erheben, Verarbeiten und Nutzen von den Daten überhaupt zulässig? Es gibt bestimmte Bedingungen, unter denen das zulässig ist und bestimmte Bedingungen, unter denen das absolut nicht zulässig ist. Ja? Also, es gibt Dinge, die sind einfach überhaupt nicht zulässig und dann gibt es Dinge, die sind nur dann zulässig, wenn sie erforderlich sind, um einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Ja? Also ich muss zum Beispiel irgendwie personenbezogene Daten von jemandem aufnehmen, um ihm, was weiß ich, ein wunderbares Angebot für eine Versicherung zu machen. Da muss ich zumindest wissen, wie er entscheidet, wann er geboren ist und so weiter. Also es gibt ja eben den Erforderlichkeitsgrund. Dann gibt es auch so einen Grundsatz Datengeheimnis. Das heißt, irgendwie alle Mitarbeiter, die irgendwie personenbezogene Daten verarbeiten oder irgendwie damit in Berührung kommen, sind verpflichtet, die auch geheim zu halten. Wie zum Beispiel Kai. Ja? Wir haben Kai eingestellt, das ist das erste, was ich gemacht habe. Kai, ich bin Geheimnisträger und bin mit personenbezogenen Daten, nämlich studentischen Noten beschäftigt, nicht weiter sagen. Ja? Geht natürlich genauso wie ich, dass ich auch nicht weiter sagen. Es gab übrigens mal einen Fall, da hatte irgendein wissenschaftlicher Mitarbeiter eine ganze Menge Studentenboten an die Wirtschaft verkauft. Da haben ganz viele Studenten irgendwie angerufen für Zeitschriftenabos und so gekriegt. Ich weiß nicht, ob sogar die Uni das verkaufen wollte und das dann in den Uni-Etat reingeschossen ist, aber irgendwie die Namen und Adressen von einem TU-Studenten waren bestürzend wenig wert. 10 Pfennig, 15 Pfennig. Also Datengeheimnis. Jeder, der damit irgendwie zu tun hat, ist verpflichtet, da auch wirklich das geheim zu halten. Dann gibt es auch sowas wie Außenkontrolle. Ja, dass jemand von außen beurteilt, ob das jetzt so in Ordnung ist, wie die personenbezogenen Daten dann verarbeitet werden. Das ist also ein Datenschutzbeauftragter, ein Bundesdatenschutzbeauftragter, Landesdatenschutzbeauftragte, die jeweils für bestimmte Bereiche zuständig sind. Ja. Also für die Privatwirtschaft und für die öffentliche Verwaltung. Für öffentliche Landesverwaltung ist dann der Landesdatenschutzbeauftragte zuständig und. Aber es gibt dann auf jeden Fall irgendwie eine Außenkontrolle. Das sind so die wichtigsten Prinzipien. Dann muss man natürlich irgendwie noch sicherstellen, dass personenbezogene Daten ordnungsgemäß, was auch immer das heißen mag, erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Also nur so, wie es erlaubt ist. Ja, und nicht irgendwie auf irgendeine ganz andere Art und Weise. Und dann gibt es auch so Paragraphen, die irgendwie vorschreiben, was denn so an technischen, organisatorischen Maßnahmen gemacht werden muss, damit da nichts abhanden kommt. Ja. Da stehen dann so Dinge drin wie, mittelbar liest man dann auch so rein, dass Daten vielleicht, wenn möglich, nach dem Stand der Technik verschlüsselt werden sollten und eben nicht unverschlüsselt auf CDs mit der Post geschickt werden sollen. Wer hat da was von CDs gesagt? Ja, also es gibt so bestimmte Dinge, die da sind einfach verpflichtend. Da gibt es dann noch eine Anlage, da sind ja auch alle schön aufgezählt. Was muss man eigentlich sicherstellen, wenn ich personenbezogene Daten verarbeite? Ich muss zum Beispiel dafür sorgen, dass nicht irgendwer, der unbefugt ist, einfach an den Rechner rangehen kann, auf dem Daten abgelegt sind und ihn aufschrauben kann, und irgendwie Nutzerauthentifizierung haben und. Ja. Also nur mal so als kleiner Leitfaden zur Navigation innerhalb eines Bundesdatenschutzgesetzes. Frage? Hier ein Informatiker findet das Thema total spannend und bewirbt euch unter Umständen auch den Job, wo irgendwie das relevant sein könnte. Was meint ihr, was dann, womit werdet ihr zu tun haben? Also was ist die Rolle der Informatiker in diesem Bild? Wo sind die tätig? Was müssen Informatiker davon wirklich tun?
Ja, ich denke schon, dass ich eine Methode mache.
Das ist, denke ich, die Triade, ja, genau. Noch was? Würde ich jetzt vielleicht sagen, dass das nicht unbedingt extrem informatikspezifisch ist, damit hat man sich ein Thema auch. Also, ich sage was, wo ist eigentlich so Platz für die Informatik eigentlich?
Ja, also, das ist extrem informatisch, ich finde, aber wenn man die technischen Maßnahmen macht, sollte er schon tun, was dann auch nicht so
ist. Ach, er tut, richtig.
Und deswegen kann man was
sagen. Also, wir haben das irgendwann mal versucht, in ein Bild zu packen, und das von uns generierte Bild sieht ganz gut aus, ja? Also, wir haben irgendwie gesagt, klar, also auf jeden Fall muss der Informatiker irgendwie wissen, dass er da Passwörter einrichten muss, dass er irgendwie Festplatten verschlüsseln muss, dass wenn er CDs von A nach B schickt, die nach unten verschlüsselt sein sollten und. Ja, dass man verschiedene Datensätze mit verschiedenen Zugriffsrechten belegt und so weiter, das ist ziemlich logisch. Hier kommt man vielleicht dann hin, wenn Informatiker irgendwie Programme bauen, die der Verarbeitung der Daten dienen. Also stellt euch mal vor, ihr seid irgendwie auf der Suche, die AEG2-Software zu schreiben. Ja. Also da müsst ihr schon irgendwie zusehen, dass die Software hier welche Daten unbedingt braucht, die vielleicht gar nicht verarbeitet, gar nicht relevant dafür sind, dass die Software irgendwie ja, konform zu dem rechtlichen Rahmen irgendwie ist. Ja. Naja, und gleichzeitig sollte man sicherlich hier schon irgendwie zumindest wissen, was so in Grundzügen denn die Voraussetzungen für mein Tun sind. Klar. Also um irgendwie zu wissen, dass es ordnungsgemäß ist, muss ich auch wissen, was die Ordnung ist. Ja. Also ganz wichtig ist sicherlich § 9 und 9a, die Ordnungsgemäßheit sicherlich auch. Und alles andere, naja, da sollte man eine Idee von haben. Aber zumindest muss man auch einen Datenschutz beauftragen dürfen. Ja. Natürlich gibt es da noch viel, viel mehr. Ja, also nicht nur im Bundesdatenschutzgesetz, sondern summa summarum waren es, zumindest mal, im Jahr 2012 409 Gesetzeswechsel. Gesetze, Normen, Bestimmungen und Verordnungen, in denen der Begriff Datenschutz wird. Das kann keiner mehr checken. Das versteht keiner mehr. Ja. Selbst ein Jurist, ein ausgebildeter Volljurist mit Spezialausbildung im Datenschutzrecht, ist die meiste Zeit von dem Datenschutzfall damit beschäftigt, herauszufinden, welche Regelung jetzt eigentlich relevant für seinen Fall ist. Ja. Das ist zu viel. Das ist viel zu kompliziert und teilweise widersprechen die sich sogar irgendwie. Und schon gar nicht ist es so, dass man sich irgendwie so eine einheitliche Vorstellung davon bilden kann, wann denn jetzt irgendwas in Ordnung ist und wann nicht. Also wenn das Bundesdatenschutzgesetz dies sagt, dann heißt es aber, das Bundesdatenschutzgesetz ist irgendwie nur so ein Fallback-Gesetz. Es sei denn, es gibt ein anderes Gesetz, was andere Regelungen trifft. Zum Beispiel irgendwie das Sozialgesetz. Wenn da irgendwas zum Datenschutz drinsteht, ist das Bundesdatenschutzgesetz auch zu wenig. Hä? Genau. Ja, das ist, also, wo ich nur drauf hinaus will, ihr könnt mal versuchen, bundesrecht-bundes.de und dann mal irgendwie versuchen, den Begriff Datenschutz, das ist absoluter Wahnsinn. Man kann es wirklich nicht mehr wirklich verstehen. Juristen verdienen sich natürlich eine goldene Nase daran, weil die irgendwie die ganze Menge Schulden in den Rechnung stellen können. Aber, es ist unheimlich kompliziert und gehört irgendwie modernisiert. Das ist Common Sense, ja.
Aber das ist jetzt nicht die Hauptdiskussion,
die da kommt. Es
kommt noch was. Weil, ja. Du hast jetzt grundlegend mal gesagt, wir wollen machen Aufnahmedienste, das ist erleben, es vielleicht einfacher zu machen oder sonst wie grundsätzlich verändern. Also, weil in den letzten Jahren die Anzahl an erhobenen Daten dort gesucht hat, so drastisch zugenommen hat, wie es jetzt ein bisschen outdated ist. Und die meisten Leute auch nicht die Kompetenz haben, so damit umzugehen. Und die Leute nach so einem bestimmten Vorschlag verhängen, die einstellen würden. Und deshalb dieses Gesetz vielleicht so verschärft, da ein bisschen angebracht, aber auch reagiert.
Also, der ersten Hälfte würde ich zustimmen, dass es Probleme gibt. Also, in diesem Gutachten, das ist ja aus dem Jahr 2002. Da haben sich ein paar Koryphäen hingesetzt, im Auftrag des Bundesinnenministeriums, das damals noch nicht ganz so war, wie es heute ist, sind beauftragt worden, sich mal Gedanken darüber zu machen, wie könnte man den Datenschutz eigentlich modernisieren. Und wenn man sich das Gutachten durchliest, steht da explizit drin, das, was in diesem Gesetz drinsteht, im Geiste, kommt aus der Zeit der Großrechneranlagen. Ja? Das ist alles unter der Prämisse, wir haben große Rechneranlagen, wo kein Datentransfer von A nach B und so weiter. Also die ganzen Grundprinzipien, die Grundstruktur dieser Gesetzgebung, die ist einfach überholt. Die ist heute nicht mehr so. Ja? Und da steht ja zum Beispiel drin, naja, irgendwie muss man zum Beispiel jemanden informieren, wenn da irgendwas passiert. Und zwar jedes einzelne Mal. Den muss man noch an. Ja? Bei jedem einzelnen Datentransfer der Information an den Kunden, wie soll das gehen? Heute. Funktioniert nicht. Funktioniert schon gar nicht, wenn wir irgendwie in so eine Welt von ubiquitous pervasive Computing und so kommen. Weil da ist ja gerade der Witz an der Sache, dass die Technik irgendwie, dass man die nicht mehr im Blick hat. Und wenn wir irgendwie überall Teams und sagen, ich mach das. Irgendwas ist da nicht mehr ganz aktuell. Also soweit stimme ich dazu. Ob man das unbedingt verschärfen muss, kann man geteilter Meinung sein, da ist man auch geteilter Meinung. Aber Essenz dieses Gutachtens und viele andere Leute, die sich darüber den Kopf machen, da ist seit 20 Jahren nicht mehr viel passiert, da gehört was modernisiert, aber keiner weiß wie. Ja, das ist die Essenz. Die Frage ist, geht das aber irgendwie einfacher? Also irgendwie logischer, nicht so verteilt, nicht so, sondern so, dass man das versteht. Gibt es da irgendwie so Grundprinzipien, die man sich vielleicht auf Fragen, die man sich merken kann? Die Datenschutz kann man sich nicht merken, und schon gar nicht hoch. Es gibt wahrscheinlich so etwas. Und dazu gehört eine ganz kleine Geschichte. 1995 hat also die EU eine Datenschutzrichtlinie herausgegeben. Ja? Und da steht drin, dass personenbezogene Daten nur dann in Drittländer übertragen werden würden, wenn auch da ein angemessenes, nämlich dieser Datenschutzrichtlinie entsprechendes Schutzniveau vorherrscht. Wer weiß jetzt, was der Sinn hinter solchen EU-Richtlinien ist und was die für Auswirkungen haben? Also muss national umgesetzt werden, ja. Was hat das für Auswirkungen?
Ja, dass wir zum Beispiel ein Problem kriegen mit unseren neuen biometrischen Pässen, weil wir nicht wissen, in welchen Ländern zum Beispiel die Informationen, die da ausgelesen werden können, wie weiter verarbeitet werden. Vielleicht auch bei dieser Übertragung der Flugpassagierdaten, denke ich mal, könnte da ein Problem auftauchen. Vielleicht man müsste halt sämtliche Länder erstmal überprüfen, was für ein Schutzniveau da vorhanden ist.
Okay, jetzt gehen wir noch nicht, also das war so eine Sache, wo ich am Anfang gedacht habe, es lohnt sich verdammt mal darüber zu diskutieren, aber es fehlt die Gefahr, ne? Okay.
Der internationale Firmenverbindung, wenn die gleiche Filialen in Deutschland, die Regel Japan haben, die Daten von der
Transferierung werden. Ja, dafür ist es gemacht worden.
Naja, die Probleme sind EU-Richtlinien grundsätzlich ewig brauchen, um umgesetzt zu werden. Also dreijährige Fristen sind eher selten, habe ich gesagt. Also die Fristen sind schon häufiger, aber sie werden halt nie eingehalten.
Ja, in diesem Fall ist es so, also Essenz des Ganzen ist, wir können davon ausgehen, dass das, was wir im Moment in Deutschland an Datenschutzgesetzgebung haben, also als uns Datenschutzgesetz, genau das hier erfüllen. Also auch für uns geht es, also ein die Berichten, die erfüllen das Gesetz.
Jetzt
in 2007, aber auch schon länger. Also ist nicht so, dass wir da doch. Also das Interessante ist, die Richtlinie hat sich sehr wohl, da waren wir in Deutschland wirklich Vorreiter mit dem Datenschutzgesetz, in der Datenschutzgesetzgebung generell. Und die Richtlinie orientiert sich durchaus stark an dem, was hier in Deutschland war.
Oder
in Amerika. Ja, aus der EU heraus transportiert. In der Tat. Ob die nun aus Deutschland, auf die Caymans oder sonst wohin, die werden aus dieser virtuellen Grenze EU hinaus transportiert, weitergeleitet. Und das ist nur dann zulässig, wenn auch dort ein angemessenes, nämlich dieser richtigen entsprechenden Schutzniveau herrscht. Ansonsten ist es verboten.
So, wenn die Firma jetzt nicht einfach zwei Stellen hat in Deutschland und auf den Terminal, sondern halt nur auf den Terminal und nicht direkt bei dem man.
Die werden aber von meinem Computer dorthin transportiert.
Ja, ich selbst mache das, ja.
Okay, also wenn es ein US-Unternehmen ist mit einem, oder was ich, ein Cayman-Unternehmen ist mit einer englischsprachigen Webseite und, dann müsste man natürlich die Juristen fragen, ist das dann überhaupt aus Deutschland oder nehme ich das zum Billigen in Kauf, dass ich mich logisch in den Staaten befinde oder auf den Caymans befinde und dann.
Kompliziert. Also natürlich gibt es diese Fälle, ja. Habe ich jetzt auch keine Antwort drauf.
Muss ich auch nicht haben. Weil da können Juristen eine ganze Menge Geld verdienen. Das ist auch Aufgabe von Juristen. Aber viel einfacher kann man sich wirklich anschauen. Man muss ja recht kompliziert Fälle nehmen. Nur Amazon. Man kann sich mit einem Amazon.de-Account bei Amazon kaum einloggen.
So viel. Ja, das muss ja schon mal gleich gemacht werden.
Genau. Bei Yahoo ähnlich, Google, naja. Sowieso, ja. Apple ist sicherlich auch kein Kind von Traurigkeit, was sowas angeht. Und und. Der Real Player, Double Click. Ja.
Amazon hat, glaube ich, noch einen schönen neuen Dienst oder zwei Dienste. Ich glaube, die drei oder drei.
Einmal Speicherplatz bereitstellen und einmal irgendwie.
Rechenkapazität und Datenbank. Also man kann als Anbieter von Web-Services im Falle einer Laststütze zu Amazon gehen und sagt, man hat eben keinen Serverplan also mieten. Wo steht der denn?
Ja.
Also es gibt garantiert auch einige deutsche Kunden, die diesen Dienst nutzen.
Was nutzen die Real-Player?
Der Real-Player war auch eine Zeit lang mal sehr dafür verschrien, einiges nach Hause zu telefonieren an Nutzerdaten. Was er abgespielt hat, ob er sich registriert hat. Aber also zum Realplayer gab es eine Zeit lang mal eine tierische Aufregung. Ich zeige dir auch gleich noch, warum ich jetzt den Realplayer brauche. Ja?
So, das ist das Schöne ist ja, diese ganzen Fälle wollen ja auch aus der EU gegen diesen Gesetzen und auch gegen andere Gesetze.
Nee. Die wollen nicht gegen den Gesetze raus, sondern die sind einfach im Silicon Valley gegründet worden. Da stehen die Server nun mal.
Aber was ja auch ein bisschen blöd ist, wenn du hier in Deutschland mit der Gesetzgebung so eine Steuerabrechnung machen würden, ne?
Oh, das ist gar nicht so wichtig. Also ich meine, Amazon hat, selbst wenn das irgendwie, lass das mal weg, dass ich mich aus Deutschland bei Amazon.com anmelden darf. Ich finde das sogar praktisch, dass ich dann einen zweiten Account machen muss, dass sie sofort meine Lieferadresse haben und man dann nicht einige Bücher schrottwillig kriegt. Ja? Finde ich praktisch.
Dann bist du aber der Meinung, dass du das willst.
Ja, ja, genau, komm ich. Das Problem hierbei ist, ja bitte?
Weil solche Ursprung-Logging-Services auch möglich sind, ohne personenbezogene Daten zu transferieren, da kann man das über Korea-IDs.
Aber dann können wir nicht auch noch da noch sagen, was für mich interessant wäre. Also klar, geht das, aber. Ja, zu Abrechnungszwecken.
Was für dich, bei Amazon, was für dich interessant ist, beobachte ich deinen Einkaufsverhalten. Also ich weiß nicht, wenn Produkte, die du unten siehst, nur der zeigt nur an, was du schon mal angeklickt hast. Aber darüber sagt, was der interessant ist, kann kaufen, weil andere Leute auch gekauft haben.
Nein. Lauf dich bei Amazon ein. Guten Tag, Herr Pallas. Schön, dass Sie wieder da sind. Blablabla. Hier haben wir ein paar Angebote, das könnte interessant für Sie sein. Guck sie genauer an.
Ja,
und weißt du, was das Tolle daran ist? Das ist gut. Ich finde das total klasse, was Sie mir empfehlen. Vielleicht nicht immer, aber ich finde dadurch Sachen, die ich vorher.
Ne? Ja, aber das ist ja auch so problematisch, dass Amazon sowieso mein Kundenprofil hat.
Und das, ist ja auch, mein Wille, dass ein Händler, bei dem ich es kaufe, weiß, was ich bei ihm gekauft habe, wenn es online kommt, für Reklamationen gegeben wird. Das lässt sich ja anders gar nicht machen. Ich kann nicht gehen und sagen, ich kaufe nicht mehr zurück, nur dass die.
Also wo ich drauf hinaus will, ist, wenn wir irgendwie Amazon und eBay und so haben, dann werden Daten irgendwohin transferiert, nämlich hier, und für diesen Datentransfer ist es zwingend notwendig, dass dort, wo sie hintransferiert werden, ein angemessenes, nämlich der EU-Richtlinie entsprechendes Schutzniveau herrscht. So, jetzt guckt ihr alle schon, was denn hier unten steht. Blau heißt, also das ist das Bild aus dem Jahr 2004. Ich zeige gleich noch aktuell. Blau heißt Comprehensive Data Protection Law Enacted. Die haben ein brauchbares Datenschutzgesetz. Oder ein Datenschutzgesetz gibt. Rot heißt Pending Efforts to Enact Law. Also irgendwie Datenschutzgesetzgebung in Arbeit. Und weiß oder gelb heißt No Law. Kein Datenschutz.
Das müsste eigentlich rot sein, oder?
Bitte?
Aber
eigentlich
müsste
das rot sein. Ja, eigentlich ja. Also frage dich, warum das so macht. So. Ich finde es durchaus interessant, dass die Türkei also schon dabei war, 2004, Russland, Indien. No law. Bitte?
War doch was, dass wir so Daten vertragen können, wenn die.
Wenn da irgendwie ein angemessenes Schutzniveau, ein angemessenes der EU-Richtlinie entsprechendes Schutzniveau da ist. Das heißt, in diesem Stand keine Übermittlung von Daten nach USA. Und zwar nicht einmal. 2004. 2006 war es so. Ja, also hier. Nach Russland, alles fein. Bitte? Die sind dabei. Hier unten ist auch einiges passiert.
Ja,
das Regierungsverfahren
ist aber jetzt nicht so viel.
Ja?
Also, ich spreche jetzt nicht für.
So, und das ist die aktuelle Karte, hier kommt ein geschickten blauen Hintergrund. Ja. Ich meine, mal guck mal, was passiert? Die sind schon alle dabei. Als hätten die nichts Besseres zu tun.
Ohne Erscheinung.
Ja? Weiß. Nee, das ist ja gesehen oder sowas. Ist also ein echtes Problem. Ja?
Ja,
UNU, genau, UNU. UNU ist gute Frage. UNU haben sich die Amis nämlich auch gedacht, was machen wir denn jetzt? Und dann haben sie gesagt, okay, wir legen jetzt mal so eine Sammlung von Prinzipien vor der EU-Kommission. Und 5 Tage später, also das wird schon vorher abgeschnitten gewesen sein, sagt die EU-Kommission, okay, das, was ihr uns hier an Prinzipien vorgelegt habt, ist ein angemessenes Schutzniveau. Ja? Heißt, das, was in diesen Prinzipien drinsteht, ist essentiell, entspricht durchaus dem, was in der EU an Datenschutzrecht da ist.
Und Prinzipien sind keine
Gesetze. Naja, es sind, genau. Es sind keine Gesetze, es sind Prinzipien. Eine Liste von Prinzipien, die ich gleich vielleicht einmal rüberfliegen, wegen der Zeit. Also Safe Harbor Principles, die Prinzipien des sicheren Hafens. Und anstatt ein Gesetz zu machen, weil sich die Amis nicht dagegen wehren, sagen wir legen die Liste vor und Unternehmen können sich verpflichten, diese Prinzipien einzuhalten. Ja? Sie können also sich auf der Liste der Safe Harbor-konformen Unternehmen eintragen und dann gilt für dieses Unternehmen ein angemessenes Schutzniveau. Dann kann also Amazon sagen, wir verpflichten uns zur Einhaltung dieser Prinzipien. Dann hat die Europäische Kommission gesagt, okay, wenn du diese Prinzipien einhältst, gibt es bei dir ein angemessenes, der EU-Richtlinie entsprechendes Schutzniveau, dann darfst du auch bedrohungslose Daten aus Europa in dein Unternehmen nach Amerika transportieren.
Wird es kontrolliert oder
ja. Darf man
es nicht?
Also,
ich meine, ein Prinzipien und ich meine, wer kontrolliert?
Müsste ich jetzt auch nachgucken, aber ich es gibt durchaus Mechanismen, die dafür sorgen, dass es eingehalten wird. Vor allen Dingen, weil in Amerika nicht einhalten immer sehr, sehr teuer sind. Anders als bei uns.
Wichtige Frage ist ja, warum machen die diese Zukunft jetzt gleich gesetzt?
Er hat was mit der politischen Kultur zu tun. Die ticken einfach anders. Ja, genauso wie bei denen irgendwie diese Sache. Ihr erinnert euch, diese Sache mit dem Pilzbuch. Das Recht auf freie Rede. Absurd, aber das ist da so. Die denken anders, die denken in anderen Schwerpunkten.
Ja, sie hat vielleicht einen Gruppen haben, die jetzt keine Hetzproblemen von der EU als Fernhaberkunst da anerkannt zu sein.
Also zum einen das, und zum anderen setzen die Amerikaner da in solchen Beziehungen immer viel, viel mehr auf so Selbstregulierung des Marktes und auf dieses Prinzip, wenn nicht unbedingt ein Gesetz gemacht werden muss, dann muss unbedingt kein Gesetz gemacht werden. Ja? Also das ist einfach, das funktioniert da einfach alles nicht. Ganz schnell, 1, 2.
Eine Frage, wie ist das jetzt, wenn ein Unternehmen in den USA diesen Richtlinien entspricht, hat aber nicht schon unterschrieben, kriegt die Daten aus den USA und kooperiert aber mit anderen Unternehmen dafür überhaupt nicht, die haben nichts zu tun hat und schickt es da weiter.
Das ist ja nicht erlaubt.
Okay, genau, jetzt die Frage, also was steht da drin? Da steht nämlich dann hauptsächlich drin.
Und wer hat das nicht hinhaben?
Also ganz kurz, was steckt da drin? Einmal die Informationspflicht, man muss also informiert werden, als Kunde kriegt man nur für den Privatwirtschaft nicht mehr rein. Man muss informiert werden, was wird erhoben, wo kann ich mich beschweren, wenn da irgendwas schief läuft, wie kann ich die Weitergabe an Dritte einschränken, ja? Wo kann ich fragen, was denn so da ist, das muss ich, darüber muss ich informiert werden. Dann muss ich die Weitergabe an Dritte verbieten können. Es darf durchaus so sein, dass das Häkchen vorher gesetzt ist und ich das Häkchen wegmache. Das heißt dann Opt-out. Ja, also ich habe die Option, Nein zu sagen. Das gleiche gilt für die Verwendung zu anderen Zwecken, also was weiß ich, für irgendwelche Marketingunternehmen und so weiter. Darf ein Häkchen da sein? Ja, ich stimme der Verwendung zu anderen Zwecken zu, aber ich muss es wegmachen können. Und in dem Moment, wo es irgendwie um sensible Daten geht, also da geht es um Religion, sexuelle Orientierung, ethisch, also ja, ethische Zugehörigkeit zu irgendeiner Masse oder sowas, ja, also solche Dinge, da ist höchstens Opt-in erlaubt. Also da darf ich, da muss das Häkchen vorher nicht gesetzt sein. Also es gibt so ein Set von berechtigterweise sehr kritischen Daten, nur da ist aber auch drin. So steht es drin. Weitergabe, das Prinzip, was du gerade das Problem, was du gerade gesagt hast. Also die Weitergabe natürlich nur dann, wenn die anderen Prinzipien irgendwie erfüllt sind und nur in ein anderes Unternehmen, in dem auch ein angemessenes Schutzniveau ist. Ja? Da haben wir so eine rekursive Regelung. Also die Safe Hub, deswegen auch mit dem sicheren Hafen. Die Daten sind bei Amazon in einem sicheren Hafen, weil sie von da aus auch nur in geschützte Bereiche weitergeleitet werden dürfen. Also wenn Amazon jetzt irgendwie mit der Rechnungslegung beauftragen würde, dann dürften sie das nur, wenn dieses Unternehmen sich auch den Safe Harbor-Prinzip verpflichtet hat. Schöne rekursive Regelung.
Du musst Amazon auch dann sicherstellen.
Nee, das muss der andere sicherstellen.
Nee, dass der Dritte das macht.
Dass der das, ja, also dass der da unterschrieben hat auf der Liste, das muss einem sicherstellen, ja. Naja, und dann auch hier natürlich irgendwie, ich muss sicherstellen, auf angemessene Art und Weise, dass kein Verlust, kein Missbrauch, dass da keine falschen Sachen drinstehen, ja, also kein falsches Alter und so. Klar. Die Daten müssen integer sein, vollständig, und irgendwie muss das mit dem Verwendungszweck, mit dem Erhebungszweck vereinbar sein. Und ich habe ein Auskunftsrecht. Also ich darf fragen, Amazon, sag mir mal, was hast du an personenbezogenen Daten über mich gespeichert? Okay, Auskunftsrecht. Und es gibt eine Beschwerdestelle, eine Kontrollinstanz, also das ist dann mit der Durchsetzung. Ich denke, da kann man sich, glaube ich, wohl im Gipfel drauf verlassen, dass es auch wirklich jetzt ist. ja, ein unheimlicher Image-Schaden und dieses Unternehmen wird dann die nächsten paar Jahre eben keinen Handel mehr mit Europa treiben. Also, und es würde wahrscheinlich noch zu hohe Strafen geben. Wenn man sich das mal anguckt, also 2004 waren 448 Unternehmen, die auf dieser Liste unterzeichnet haben. Dazu gehörten auch DoubleClick, der Real Player, der zu der Zeit unheimlich verschrieben war, Amazon sowieso und. Und weiter, 2005, 638, 2006, 852, es werden also immer mehr. Ja? Also irgendwie scheint es zu funktionieren. Es ist irgendwie keine Totgeburt, sondern die Prinzipien haben sich offensichtlich insoweit oder so weit bewährt, dass immer mehr Unternehmen sich dazu verpflichten. Das letzte
irgendwie 2008 dann der
letzte Eintrag? Natürlich, klar. Also von heute Morgen. Also, es kann auf jeden Fall nicht so sein, dass die irgendwie total unpraktikabel sind, weil das würde sich rumsprechen. Und es scheint offensichtlich irgendwie sinnvoll zu sein, sie sind praktikabel, die haben sich über Jahre hinweg bewährt. So, ein anerkannter und praktikabler Weg, diese Datenschutzgesetzgebung der EU in die Safe-Hour-Prinzip der Einstanden und funktioniert. Also. Also, das deutsche Datenschutzrecht, unheimlich überfrachtet, keiner versteht es mehr wirklich, außer spezial ausgebildeten Juristen. Das europäische Datenschutzrecht, gilt im Grunde genommen genau das Gleiche, auch super kompliziert. Die Safe Harbor Prinzipien haben sich etabliert und sind ein angemessenes Schutzniveau. Das heißt, die stellen genau das sicher, was die europäische Gesetzgebung sicherstellen soll.
Das ist da begleitet, schwer am Schreiben.
Ja.
Ich denke, dass da von einem Schritt zum nächsten, also schon von Deutschland nach Europa, ziemliche Verluste an Inhalt auch stattfinden.
Ja. Gleichwohl reichen die vielleicht, also die stellen ja zumindest in den Augen der Europäischen Kommission ein angemessenes Äquivalent zur Datenschutzrichtlinie da, ja, sonst hätten wir ja nicht dem zustimmen müssen. Und daher vielleicht als Grundprinzipien, als zentralen Punkte und damit auch als das, was man sich als informatisch vielleicht irgendwie mal merken kann, ja, ohne da irgendwie unnötig Gehirnkapazität zu verschwenden, vielleicht ausreichend. Also als Grundprinzip sicherlich wird es immer irgendwelche Seitenfälle geben, wo man sagt, nee, also da jetzt ist dann aber das Europarecht oder das deutsche Recht doch weiter filigraner ausgestaltet und deswegen regelt es in einem Fall vielleicht doch irgendwie besser. Aber als Grundprinzipien, so als Maßgabe, wo man sich orientieren kann, sind sie vielleicht ausreichend.
Das müssen wir dann ausreichend. Also wer fühlt sich denn hier mit deinen Daten vernünftig aufgehoben bei Google, Amazon? Ist natürlich einer dabei, der Meinung ist, wenn er hier irgendwie in das Unternehmen auch wie hier zu lange zieht und seine Daten in den Rachen drückt, dass er dann schwarz wäre und seine Daten auch ein bisschen mehr zieht. Und wenn er Lust hat, immer weiß, was gespeichert wird und ausreichend oder nachlässig vor, keine Weitergabe stattfindet und dass sie wirklich herzgut reinlegen, die Daten zu sichern und so.
Die jetzt nur in der EU nicht
Ja, aber es ist ja schon so.
Also ketzerische Gegenfrage, wer ist bei StudiVZ? Ich habe schon mal gefragt. Wer ist bei StudiVZ? Ja?
Also ich glaube, ich habe es gelöscht.
Was?
Aber ich bin wahrscheinlich die Frage, was ursprünglich alles gelöscht ist, wahrscheinlich, weil es war nicht bei diesem Hardware-Prinzip, es stand auch nichts von Löschen. Also dass ich das Recht darauf.
Aber korrigieren.
Korrigieren, weil löschen darf ich nicht einmal gesagt, da habe ich kein Recht drauf.
Das ist schon
Würdest du einfach mal echt auf Dauer, wäre das praktikabel?
Das denke schon.
Ja, da würden die weniger
genannt. Ja, aber wenn sie damit nicht einverstanden sind, warum gibst du den Leuten deine Daten?
Ja,
aber
ich meine,
also,
ja,
also, ja, also man verliert den Überblick, man war vielleicht vor 3 Jahren noch nicht so in die Sicherheit über StudiVZ oder sonst wo. So. Ich bin da schon sehr vorsichtig mit, aber man kann es gar nicht mehr wirklich. Ich habe einen Vertrag mit der Telekom, also einen Telefonvertrag abgeschlossen, habe mir nicht jeden Satz im Eingriff gestellt, den ich mir dann eine Kundenkarte zuschicken musste, um den ganzen Brief Verkehr führen, um den Scheiß wieder loszuwerden. Und den zum Payback schraubt. Weil das da irgendwo drin stand, dass ich das damit akzeptiere. Und das ist ein bisschen irgendwie sowas. Also man kann es gar nicht alles überschauen.
Also das Problem ist natürlich, hat jeder unterschiedliche Präferenzen, ja. Und jetzt, also ich zum Beispiel, ich bin nun durchaus für das Thema sensibilisiert, aber ich würde mich echt genervt fühlen, wenn Amazon bei jeder Rechnungslegung 5 Mails schicken würde. Achtung, wir haben jetzt zur Rechnungslegung Ihre Daten da und dahin und dies und das.
Ja,
nur mal als polemischer Gegenfall.
Muss man auf diese Mails eigentlich antworten?
Ja, möglich noch mit Kenntnis, ja, ich habe es zur Kenntnis genommen oder
sowas. Ja, nee, dann dürfen wir die Dinger weitergeben oder sowas, dass man die abspeichern, dann muss ich die antworten, ja oder nein. Und was würde man dann den ganzen Tag machen, wenn man die Lehrer jetzt sagt, ich will alle Mails haben?
Wir haben ja nur die Kenntnis darüber,
naja, also das verstehe ich schon, okay. Also das ist ein Punkt, aber dieser Punkt gilt ja vielleicht nicht für jeden.
Wie finde ich bei Amazon und Boss, die ich eigentlich Auskunft erhalten
kann? Gibt es. Es gibt sogar die Verpflichtung, mit weniger als 2 Klicks, oder mit nicht mehr als 2 Klicks, glaube ich, zur Datenschutzerklärung hinzukommen. Und da ein Safe Harbor Statement, es gibt auch das Safe Harbor Statement, und da steht bekanntermaßen drin, Sie müssen dich davon unterrichten, wo du Auskunft erhalten kannst. War das erste Prinzip, und das steht da auch drin. Bitte senden Sie Anfragen an safeharbor@amazon.com. Das steht da drin.
Weil es gibt halt
viel
zu wenig
Sensibilität
oder Kompetenz.
Das ist eine andere Geschichte.
Weil bei den meisten Leuten damit irgendwie umgehen zu können, das ist wirklich, man muss sie nicht letztlich ein bisschen auf die Spur helfen.
Also man muss die Leute zu ihrem Glück zwingen.
Ja, weil das ist eine neue Entwicklung. Wenn man sich genau damit beschäftigt, vermute ich, dass die meisten Leute zum Schluss kommen, dass sie das vielleicht nicht so möchten, wie es praktiziert wird. Das sollte man ihnen das auf die Spur helfen. Schade, wenn jemand dadurch einen Datenschutz.
Da musst du aber, naja, okay, also, ich gucke auf, also wirklich, das ist ein Thema, über das ich super gerne irgendwie stundenlang diskutiere, ja. Ich bin da auch, ich gebe mich vielleicht jetzt auch nicht so, wie ich wirklich persönlich denke, sondern ich möchte einfach nur dazu animieren, ne, auch mal, vielleicht mal zu überlegen, was könnte es denn geben, was genau meiner Position diametral entgegenspricht. Also weil das ist ein Thema, man kommt da leicht auf eine falsche Fährte. Und das ist weitaus ziselierter, als man das auch mal denkt. Ja. Ich wetze mal ein bisschen weiter. Ja. Wenn die EU, die ja bekanntermaßen nur eine Wirtschaftsgemeinschaft, ja, Handelsrecht macht, das ist alles Handelsrecht, das ist kein Recht irgendwie, was darauf abzielt, Grundrechte irgendwie zu schützen oder so, sondern die EU muss immer, selbst wenn sie so ein Recht machen will, den ganzen Mantel geben, auf dem draufsteht, ich bin ein Gesetz, das dafür sorgt, dass in Europa einheitliche Gesetzgebung ist, damit Handelsbarrieren abgebaut werden zum Beispiel. Ja. Müsste ich prüfen. Spontane Vermutung wäre, das Recht sorgt dafür, dass alle Internetprovider in Europa unter den gleichen Bedingungen Internetzugang bereitstellen.
Das ist ja fast schon ein bisschen so. Also irgendwie kann man alles
Prinzip, ja.
Im Handel so führen. Ja. Und gerade im Fall von der Vorratsdatenspeicherung irgendwie sollte man vielleicht auch hinweisen, dass
es nicht mehr. Wobei Vorratsdatenspeicherung vielleicht sogar in Bezug auf polizeiliche Zusammenarbeit maßlich vertragt.
Also das ist auch mehr als Handel zu sagen.
Ja. Gut. Primär macht die EU Handel. Also, ganz schnell noch weitere Punkte. Wenn man schon sagt Handelsrecht, ja, dann sind wir schon wieder bei ökonomischen Begriffen. Ja. Und der Professor hat vor Weihnachten auch irgendwie mal so ein vierseitiges, also ein Kleeblatt mit vier Blättern gemalt. Ein Blatt war eben der Markt. Ja. Jetzt kann man sich, und ich werde gleich wieder böse Gegenstimmen ernten, aber ich mache es einfach mal, um einfach zum Denken zu animieren, kann man sich ja überlegen, kann man da vielleicht auch irgendwie so mit Marktdingen was tun? Ja? Mit Marktmechanismen irgendwie. Also wir haben irgendwie Technik, ja, also die Technik beeinflusst das, aber mit Technik kann man auch was dafür tun, wie denn der Zustand im Bereich dieses Datenschattens jetzt ist. Man kann mit Gesetzen den Endzustand dieses Datenschattens beeinflussen. Vielleicht kann man ja auch mit Marktgesetzen eben sagen. Bitte? Bitte? Ja, eine kreative Idee, die eines Beweises der Umsetzungsmöglichkeit irgendwie bedarf.
Ja, ich habe zum Buch.
Aber Karl Marx war nicht doof. Also, da steht zu. Also wenn ich jetzt sage, irgendwie Marktmechanismen und so weiter, rede ich jetzt ganz bewusst.
Ich wollte das auch nicht
ernst. Ja. Nee, das war jetzt auf die Meldung. Wenn ich jetzt von Marx rede und schon irgendwie dieses lässigste Kleeblatt da hatte, dann kommt man auch auf den ganz kleinen Ausspruch, Data is an Asset.
Ich habe jüngst ein Jahresvortrag gehört von richtig hohen Leuten aus der Telekommunikationswirtschaft, die als strategisches Hauptziel ihrer technischen Innovation der nächsten Jahre eine Kooperation mit Web 2.0 Unternehmen ausgegeben haben, um eben die unterschiedlichen Datensätze, die Kommunikationsprovider haben und die Gewohnheitsdatensätze, die eben diese Web 2.0 Unternehmen haben, gewinnbringend zusammenzubringen.
Genau.
Am besten
kaufen wir
dann die anderen Idee.
Richtig.
Das hat mir schlecht
geworden, wenn ich mir was sagen kann. Man kauft die Datensätze. Datensätze sind was wert. Ja? Also sonst bräuchte die Metro das ja nicht, wenn es für sie nichts wert wäre. Sonst würden sie das alles nicht machen. Data ist ein Asset. Was kann man jetzt dann machen, wenn man mit Daten handeln kann? Und wir schon immer Schelte bekommen haben für unser neoliberales Gesülze, was wir vorhin durchmachen. Von allgemeinem Wohlstand durch Handel und so. Dann könnte man nochmal überlegen, ob der Frank, der jetzt irgendwie in der Galeria vor seinem Haus einkaufen geht, der Galeria jetzt erzählt, was er gern trinkt. Ja? Spielen wir das einfach mal durch. Nehmen wir mal an, ich sage, naja, also ich meine, da braucht man nur hier einmal irgendwie abends losgehen, dann weiß man, was ich gern trinke. Naja, aber 50 Cent, die hätte ich dann schon ganz gern dafür. Also weil einfach so sage ich es euch nicht. Ja, also meine Trinkanonymität ist mir also 50 Cent wert. Ja? Wieder in dieser Modelldenke, dass Geld nur eine Einheit für irgendwie meine Möglichkeit oder was auch immer ist. Ja. Die Galeria sagt jetzt also, wenn wir wüssten, was du gern trinkst, das wäre uns schon ein Euro wert. Was könnte passieren? Nein, nein, ich sage das der Galeria, ich weiß es erstmal nur. Ich weiß, mir ist es 50 Cent wert. Galeria sagt, hallo, kriege ich schon einen Euro. Bitte? Also, wenn man das jetzt ganz dumm reißt, ja? Ja, ich nehme vielleicht nicht einen Euro an, sondern die Galeria sagt, irgendwie uns ist das ein Euro wert. Ich könnte jetzt einen Euro annehmen, wenn sie so doof wären, das sofort zu sagen. Aber wahrscheinlich würden wir uns durch irgendwelche Marktmechanismen irgendwo bei, also, wenn wir so um die 75 Cent das hätten, dann hätten wir beide was davon, ja. Ich habe 75 Cent und nicht nur meine dumme Glücklichkeit für 50 Cent. Und die Galeria, ja, die wäre eigentlich auch bereit zu zahlen, muss nur 75 zahlen. Schwuppdiwupp weiß die Galeria Kaufhof, dass ich gerne mal einen Kirche nicht trinke. Ja. Wäre ein total fairer Deal. Ja. Und so machen wir aus diesen 50 Cent, die mir meine Geheimhaltung wert waren, ja, ihr müsst übrigens nicht dafür bezahlen, das zu tun. Die mir meine Geheimhaltung wert waren, und dem einen Euro, den es der Galeria wert war, haben wir 50 Euro mehr Wert generiert. 50 Cent mehr Wert generiert. 50 Cent mehr Wohlstand, wie auch immer.
Das heißt, wenn sie Geld, wenn man sich selbst ausspielen kann.
Damit man etwas preisgibt, ja, richtig.
Aber man muss so jetzt auch der Geld bekommen, wenn man Elektronik kann.
Bitte? Das muss ich mal erkannt haben. So, wie sieht es damit aus? Sexuelle Aktivität.
Falscher Laden.
Was? Falscher Laden? Auch Kondome gibt es auch in der Galeria. Ja, das ist vielleicht eine Sache, wo die Galeria irgendwie bereit wäre, 3 Euro für zu zahlen. Denn sie müsste die Kondome nicht so verbrauchen. Oder so. Irgendwas in der Art. Ja? Ja, da habe ich noch mal vielleicht an die Leute. Also, alles was recht ist, aber also mindestens. Ne? Vielleicht auch ein bisschen mehr oder so, aber also, ich meine, alles unter der Annahme, dass jeder irgendwie seinen Preis hat. Kann man auch wieder drüber schreiben.
Ich
komme
mal zurück, Frage.
Naja, aber die könnten ja jetzt zum Beispiel irgendwie nur wissen wollen, wie viele Kondome ich einkaufe. Gut, da kann ich natürlich sagen, um denen die eine Nase zu zeigen, ich brauche mal ganz viele ein. Klar. Ja, aber in der Grund, also nee, wenn wir einfach mal annehmen, dass diese Information über meine sexuelle Aktivität handelbar wäre, ein handelbares Gut, ein Asset, ja, dann würde in diesem Fall nichts passieren.
Obwohl es eigentlich eine Mitte gibt.
Ja, ja, aber für diese Mitte, nämlich irgendwo bei 300 irgendwas, 70 Euro oder 400 irgendwas Euro, die wäre die Galeria nicht bereit zu zahlen und mir, ich bin dafür nicht bereit, meine Daten herzugeben für die Mitte. Ja, aber jetzt ist die Mitte nämlich umgedreht. Also wirst du in diesem Fall reichen, nee, das wird jetzt nicht preisgegeben. Kann man sich sowas vorstellen? Ist das total alt-hemmelig? Also, dass man das irgendwie so ausmacht, dass man sagt, irgendwie, das ist ein Wirtschaftsgut und wenn wir uns, wenn wir irgendeinen Mechanismus haben, uns zu einer Mitte zu einigen, dass ich mehr kriege, als mir die Geheimhaltung wert ist, dann glaube ich einfach. Bitte?
Wenn mir die eine weggegeben ist, kannst du dir noch jemand anderes verkaufen?
Es sei denn, ich unterbinde die Weihnachten.
Also, mich scheitert das schon in der Klarheit, dass du eigentlich weitergehst. Also, du wirst wahrscheinlich nicht von dem Galeria Kaufhof angestellt interviewt werden, der dich
nein, das ist wirklich 2 Cent weniger. Oder 5% oder was hast du? Ich kann, und ich habe so eine Payback-Karte, ich bin weiß Gott nicht der Einzige, ich kann mittels dieser Payback-Karte entscheiden, ob ich diese Information jetzt freigebe. Das Angebot von der Galeria steht.
3%. Ja, das ist immer derselbe.
Ja. Nimm mal die 3%. Nimm mal die 3% auf den
Kilkenny. Ja, die haben sie aber vorher auch
bestimmt. 5 Cent vielleicht.
Das ist jetzt eine Visa-Karte?
Das ist eine Visa-Karte, eine Payback-Karte. Man könnte auch einfach nur eine Payback-Karte.
Das ist jetzt theoretisch, wenn ich dann überall woanders zahle, dann würde
ich das auch nicht. Also, okay. Nimm es mal als ganz normale Payback-Karte. Die Payback-Karte ist ein Mechanismus, um dieses Aushandeln irgendwie ohne großen Aufwand, ohne dass mich jemand interviewen muss und so weiter umzusetzen. Und ich kann mir aussuchen, ob ich jetzt meinen Kilkenny mit einer Payback-Karte bezahle, weil das Angebot steht, 5 Cent für die Info, was du trinkst, nö oder ja. Ich kann mich aber auch bei den Kondomen, bei der Unterwäsche immer entscheiden, lege ich die Payback-Karte hin oder nicht. Das ist ein Mechanismus, der funktioniert, der wird benutzt. Und der einzige Effekt ist, wir handeln irgendwie aus, ob meine personenbezogenen Daten weitergegeben werden oder nicht.
Ich war wirklich fast schon optimal bei Konstrukt, weil Also schon in dem Moment nicht mit der Playback-Karte, sondern irgendwie anders, irgendwie identifizierbar. Das heißt, wenn wir sicherlich die Daten ausgegeben, das ist doch auch genau der Sinn in diesem ganzen Abschnitt, dass ich Initiativen dir das die Möglichkeit zu geben, mit dem Buch deiner Informationen zu handeln. Also das ist doch genau der Punkt, dass,
ja, dass sie das und geben, genau, das ist aber auch der Punkt.
Diese Kontrolle, die du über deine eigenen Daten hast, das ist.
Genau, also das stellen wir das schon auf den. Das muss dann aber immer noch gewährleistet sein, genau, dass ich sowas wie ein Eigentumsrecht an dieser Information habe.
Ja, aber das ist illusorisch.
Nee, das ist überhaupt nicht
illusorisch. Ja, weil die Durchsetzung, die Kontrolle wirklich, das ist momentan illusorisch bei dem Stand.
Ja, ja, aber also ich habe vorher schon gesagt, es gibt eine ganze Menge kluge Leute, die sich überlegen, wie man den Datenschutz in Zukunft gestaltet. Und einer der klügsten Köpfe denkt auch in die Richtung. Oder mehrere der klügsten Köpfe denken genau in die Richtung. Dass man sagt, diesen Datenschutz, den kann man vielleicht in so eine Intellectual Property Rights Geschichte reinpusten. Ja? Bitte keinen Kommentar, noch mehr. Und dann könnte man es vielleicht hinkriegen, dass irgendwie so ein optimales Ergebnis für alle Beteiligten rauskommt. Ja? Also es kann ja durchaus ein Mehrwert sein, wenn mir jetzt total schnuppe ist, dass die Leute wissen, was ich gern trinke, weil sowieso in meinem StudiVZ-Profil drinsteht, dass ich gern Pilze nicht trinke. Ja, dann kann ich es mir auch von der Galerie noch bezahlen lassen.
Warum wolltest du die Galerie das bezahlen, wenn du sowieso schon von mir woanders wegkriegst?
Warum wolltest du die überhaupt wissen?
Weil es vielleicht für die teurer ist, irgendwelche automatisierten Abfragen auf sowas zu machen. Weil da keine, also ich weiß es nicht. Ja, aber sie tun es ja.
Die Kunst besteht da, um Informationen eigentlich zu machen.
Ja.
Ich finde Playback aber ein gutes Beispiel, weil ich recht an die erste Werbung von Playback erinnern kann und es da nicht um die ganze Datenschutzklasse ging, sondern nur um Rabatt, also das nicht haben wollte, das
ja, ist ganz wichtig, ganz wichtig, weil das provoziert einfach eine Diskussion auf, die Leute wissen das ja gar nicht. Die sind ja zu dumm, um eine kluge Entscheidung zu treffen. Wenn ich überhaupt vorleihe, Playback-Karte ja oder nein.
Das liegt ja rein an der Frage, ja. Das ist ja freiwillig, aber man wird nicht gefragt, wollen Sie eine Payback-Karte einsetzen, sondern man wird gefragt, haben Sie eine Payback-Karte?
Ja, ja, genau.
Das ist ja die Art der Frage, die es ausmacht.
Das, auch da kann man Nein sagen. Ja, also das Lügen wird dann erwischt, glaube ich, bestraft.
Man wird nicht gefragt, wollen Sie die einsetzen, sondern haben Sie eine. Und dann sagt man eher ja.
Klar, also logisch. Ein Problem, also worauf man in. Auch das, was man beim Datenschutz immer stößt, ist diese Argumentation, es gibt ja Leute, die haben keine Ahnung oder zumindest nicht die volle Ahnung und sind zu doof, die muss man zu ihrem Glücke zwingen, indem man sie mit Datenschutz beglückt. Ja? Wenn man sich dazu mal mit Philosophen unterhält, dann erzählen die einem, das ist zwar eine kontingente Entscheidung, ja? Also eine Entscheidung, bei der er nicht komplett alles weiß. Gleichwohl kann es aber eine bewusste Entscheidung sein. Und es geht nur darum, eine bewusste Entscheidung zu erlauben. Ob sie nun von außen betrachtet richtig oder falsch ist, ist dann irrelevant.
Wenn ich auf diesem Standpunkt stehe, ich muss den Leuten einfach mal eine bewusste Entscheidung einfließen. Das ist für die absolut nicht gegeben. Weil dann müsste nämlich eine Werbung mit Payback machen, die Rabatt verboten. Da würde stehen, verkaufen ihre Kundendaten im Profil an uns für Rabatt. Dann müsste so eine
beeinflussende
Werbung
verboten
sein.
Ja, aber bitte, da
das
musst du alles
verbieten. Wenn sie nicht dafür Interesse zu haben,
möchtest du Werbung für die S-Klasse verbieten?
Das bewusst zu entscheiden.
Also möchtest du Werbung für die S-Klasse verbieten mit kaufen sie sich Status, letztendlich laufen die S-Klasse Werbung nicht so ab?
Aber vielleicht ist es gerade so, dass sie denn da.
Genau, also das meine ich, das ist genau der Punkt. Vielleicht sind die Leute ja zu doof zu peilen, was da eigentlich passiert.
Nein, aber wenn man direkt hinter sich gefühlt wird, dann ist es doch was ganz anderes. Also ich meine, wenn man so hinter sich
peilt. Also es steht aber ja, also natürlich. Ja, natürlich gibt es das, natürlich, ich würde dem auch zustimmen. Ja. Ich bin aber auch der Meinung, dass gerade jetzt, ich habe am Anfang davon geredet, es ist schon interessant, dass dass solche Themen auch im Spiegel zum Beispiel jetzt aufgenommen werden. Ich war jetzt auch auf einer Veranstaltung, wo der Bundesbeauftragte sein Buch vorgestellt hat, da hat jemand gesagt, lieber Herr Schaar, also man kann mit Herrn Schaar halten, was man will, aber sagt, lieber Herr Schaar, Sie sind der erste Datenschutzbeauftragte, den ich in den Medien wahrnehme, dass da etwas passiert, dass es ihn überhaupt gibt. Ich wusste vorher gar nicht, dass es ihn gibt. Also dieses Thema taucht mittlerweile schon in den Medien auf. Ja. Ich bin auch der Meinung, dass man den Leuten vielleicht doch viel mehr, meine Mutter versteht auch nicht noch nicht, was da alles passiert. Natürlich sollte man den Leuten viel mehr aufklären. Klar. Ja.
Ich finde aber, dass das große Problem ist, dass an der Stelle des Datenschutzes nicht mehr gehabt wo ich wirklich kontrollieren kann, wie ich die jetzt investiere oder nicht, oder wie die ganze Sache hier ablaufen, ohne dass ich kontrollieren kann. Oder macht ihr schon mal, ich kriege personalisierte Werbung oder wie es von mir passiert ist, dass ein Tag nach seinem Umzug von der Versicherung, von seiner Krankenversicherung oder dem Hausrat, Brief gekriegt hat, schön, dass wir umgezogen sind, hoffentlich ist alles gut gegangen. Niemand, nicht mal das Melderegister, nicht gesehen, wo er arbeitet oder so, wusste, dass er schon umgezogen ist zu dem Zeitpunkt. Und dann ruft man da an und fragt, ja, woher wusstet ihr denn, dass ich gestern umgezogen bin? Schauen Sie uns bestimmt bitte vielleicht. Nee, natürlich. Ja, dann keine Ahnung. Also so ein Zeug, es ist einfach in die andere Richtung. Ich, also man kann vielleicht auch nicht so mal verhindern, dass jemand weitergeht auf der Frau. Aber wenn es irgendwo herkommt, dann kann man richtig nicht mehr rückverfolgen, woher kommt die
Information. Ja. Ich will doch ganz schnell loswerden. Der Ansatz ist dahinter immer, so eine unbegrenzte Sammelwut, die wollen wir nicht, irgendwie wollen wir den Leuten, wir wollen schon, dass die Leute Herren ihrer Daten bleiben, ja. Das mit dem Gesetz so, super kompliziert, eigentlich irgendwie trotzdem nur Selbstzweck und keiner versteht das so richtig. Und, wenn man jetzt sagen würde, ich mache halt ungezogene Daten zu einem Gut, das irgendwie handelbar ist, dann muss man eigentlich auch dafür sorgen, dass das nicht einfach so weitergegeben werden kann, da muss man wirklich ein Copyright oder sowas ähnliches darauf einrichten. Ja. Wenn man das machen würde und außerdem noch Leute hätte, die verstehen, was sie da tun, das ist der grundsätzliche Gedanke, dann könnte man irgendwie dafür sorgen, dass es ein ganz brauchbares Ergebnis gibt. Ja.
Ich möchte noch anmerken, es wurde gerade in Nilans Vorschlag kritisiert, dass es irgendwie moralisch nicht vertretbar sei, Leute vor sich selbst zu schützen. Denn jedes Körperverletzungsrecht tut genau das, in dem Moment, wo ich mein Körperverletzungsrecht verkaufen kann, ist das für mich eigentlich nichts anderes irgendwie als sowas.
Ja. Ja.
Das ist grässlich.
Ja, es gibt eine der ganz zentralen Diskussionen, gerade im Staatsrecht, Staatsrechtsphilosophie, ist, darfst du einen Selbstmörder davon abhalten, von der Brücke zu springen?
Nee, ihr meint das, glaube ich, anders.
Ja, und auch das, da komme ich auch gleich dazu, natürlich gibt es immer Leute, die würden irgendwie alles tun. Ja? Für Geld mache ich alles. Und da, das ist eine Frage, da muss man wirklich über die Frage diskutieren, was muss man den Leuten an persönlicher Freiheit nehmen, um ihnen was Gutes zu tun und wie viel darf man ihnen nehmen? Darf man jemandem das Rauchen der Kneipe verbieten zu seinem eigenen Wohle?
Nee, zum Wohle der anderen bitte.
Darf man einem Kneipenbesitzer, wer hat gestern Abend RBB geguckt, darf man einem Kneipenbesitzer, der als einziger Mensch in der Kneipe arbeitet und nur Raucher als Gäste hat, darf man ihm verbieten, die da nicht anzumachen? Ja? Das ist wirklich eine Kernfrage. Eine Kernfrage von so einer politischen Philosophie, die wir hier sicherlich auch nicht beantworten werden. Die lässt sich auch nicht beantworten.
Das ist ja praktisch beantwortet. Es gibt eine Schutzpflicht, es gibt die Verbotspflicht umzubringen, es gibt auch das Rauchverbot.
Naja. Also es ist dann aber eher, aber es ist dann eine wirklich politische Entscheidung.
Ja, so ein Schutzgesetz
wird, also die Verbraucher, der auch schon. Darüber kann man natürlich wunderbar streiten, ob das so ist. Ja. Man kann dann auch sagen, die staatliche Regelung sollte nämlich zumindest verhindern, dass jemand da irgendwie alles für Geld macht und alles hergibt. Da gibt es so, dass man so einen Grundtenor hat, was einfach nicht zulässig ist, auch wenn da noch so viel Geld für den Boden ist und ich noch so bereit bin, der Galeria zu erzählen, wie viel Kondome ich in der Woche kaufe, ja, dass wir es einfach nicht dürfen. Dass solche Dinge einfach nicht handelbar werden. Irgendwo kann man dann sagen, muss eine Grenze eingezogen werden, muss eine staatliche Grenze eingezogen werden. Wo die sein soll, das ist dann zu diskutieren. Der Kilian, von dem das kommt, der sagt, Menschenwürde, wir würden jetzt sagen, nehmen wir die Safe Harbor Prinzipien als Grundlage, und alles, was darüber hinausgeht, ist dann eine Geschichte vom Handeln. Dann wäre es vielleicht ein Schlagzeug, man könnte sich das einigermaßen überlegen. Man hätte durchaus eine gewisse Wahlfreiheit, ob ich die Daten hergebe oder nicht, aber ich könnte bestimmte Dinge einfach nicht verkaufen. Ja. Damit alles erklärt ist oder nicht, das mögt ihr euch auf den hier nachfolgenden Folien angucken. Noch länger will ich euch wirklich nicht hier halten. Wir können gerne mal stundenlang diskutieren, ich bin den ganzen Nachmittag hier, habe ganz viel Zeit für euch. Aber jetzt entlasse ich euch wirklich. Danke.